Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda.
Wir sind beide zurück in Berlin. Ich bin heute Nacht, also heute in der Nacht um 2 Uhr in Berlin zurück angekommen. Morgen ist ein großer Tag, ein wichtiger Tag.
Ja, morgen Geburtstag.
Ja, Amanda wird morgen ein Jahr älter. Das wird sehr aufregend. Und ich glaube, wir müssen gar nicht viel schnacken.
Ja.
Sondern können direkt in einen, ich weiß noch gar nichts, sehr interessanten Fall wahrscheinlich einsteigen. Bin sehr gespannt.
Ja, und bevor ich mit dem Fall anfange, kann ich sagen, dass mindestens eine Person von euch diesen Fall kennt. Denn das hier war ein Fall, den sich jemand gewünscht hat. Marieke und ich haben vor längerer Zeit einen Post bei uns bei Instagram gemacht, wo wir euch gefragt haben, was für internationale Fälle ihr euch wünschen würdet. Und da haben einige von euch kommentiert. Und ein Kommentar hat sich diesen Fall hier gewünscht. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und vielleicht auch noch denkt, oh, ich habe mir auch schon immer so einen internationalen Fall gewünscht, dann postet es gerne als Kommentar. Da ich fand es nämlich richtig gut, das so gesammelt zu haben an einer Stelle, weil ich unbedingt gucken wollte, was euch so interessiert. Macht das also gerne und dann können wir uns jetzt zurücklehnen und dann gibt es jetzt den Fall, der sich gewünscht wurde. BTK. Drei Buchstaben, die nun schon seit Monaten die Stadt Wichita in Kansas und das gesamte Land auf Trab halten. Buchstaben, die die Menschen dazu anhalten, das Haus doppelt und dreifach zu verschließen, nicht mehr alleine den Heimweg anzutreten, über die Schulter zu blicken, falls man es doch tun muss und leise, tapsige Schritte hinter sich vernimmt. Im Herbst 1978 hat der erste Serienmörder von Kansas eine ganze Stadt unter seiner Kontrolle. Zu diesem Zeitpunkt hat die Person, die nicht mehr als ein Phantom ist, das sich hinter drei Buchstaben versteckt, bereits mindestens 7 Menschen auf dem Gewissen. Hat ihnen aufgelauert, sie beobachtet, ist ihnen in ihr trautes Heim gefolgt oder hat dort auf sie gewartet, um sie dann auf brutale Art und Weise zu töten und danach in Briefen und Anrufen an die Presse und die Polizei mit diesen Morden zu prahlen. Der erste Mord im Jahr 1974 hat Wichita bis ins Mark erschüttert. Die Stadt mit damals fast 300.000 Einwohnern galt nämlich als unglaublich sicher. Die perfekte Stadt, um Kinder großzuziehen, kleine Businesses zu gründen. Eine Stadt mit der Größe einer Großstadt und der Mentalität eines Dorfes. Ein Mord, in diesem Fall sogar ein Vierfachmord, passte so gar nicht in das Bild, das man erschaffen hatte, ließ die Illusion der perfekten Stadt zerbrechen und die Angst und die Sorge in den Stimmen der Einwohner immer lauter werden, als auch Jahre später niemand für diesen Mord zur Rechenschaft gezogen wurde. Obwohl diese Tat einen dunklen Schatten über Wichita gelegt hatte, wusste die Bevölkerung damals noch nichts von den drei mysteriösen Buchstaben, die bis heute unwiderruflich mit der Geschichte der Stadt verknüpft sind. Es würde 4 Jahre dauern, bis auch die Öffentlichkeit von der Existenz dieses gefährlichen Serientäters erfahren würde. Nämlich erst dann, als sich dieser aus lauter Frust über das mangelnde nationale Interesse an die Presse wendet und von seinen Taten berichtet und die Frage in den Raum stellt, wie viele Menschen noch sterben müssten, bis er endlich die Aufmerksamkeit erhalten würde, die er verdient. Ein paar Vorschläge für sein Pseudonym hat er natürlich auch im Gepäck, wenig überraschend für einen Täter, der das Rampenlicht zu suchen scheint. Am Ende würde er nicht als Wichita Hangman, sondern als BTK Strangler in die Geschichte eingehen. Drei Buchstaben, ein Akronym, das seinen Modus operandi beschreibt. Bind, Torture, Kill. Nachdem man im Februar 1978 nun offiziell vor einem Serienmörder warnt und das überall, im Fernsehen, Radio, auf den Titelseiten der Zeitungen, herrscht verständlicherweise blanke Panik in Wichita und ein enormer Druck auf den Ermittlern, denen es nun schon 4 Jahre lang nicht gelungen ist, den Täter dingfest zu machen. Und das, obwohl dieser ja ein wahres Katz-und-Maus-Spiel mit ihnen veranstaltet, ihnen Briefe zukommen lässt, über seine Taten spricht und sich ins Fäustchen lacht, weil er glaubt, unbesiegbar zu sein. Ohne die Augen einer ganzen Nation auf sich war es schon schwer genug. Aber jetzt mit den Stapeln an Akten auf ihren Schreibtischen, mit der Dauerbeschallung ihres Telefons, ist die Arbeit der Detectives schwieriger denn je. Als sich die Tür des Büros von Lieutenant Bernie Dorotsky am 6. November 1978 öffnet, ist dieser in Gedanken ganz bei BTK. Wie sollte es auch sonst sein? Ein Serienmörder ist auf freiem Fuß, könnte jeden Augenblick erneut zuschlagen und sein nächstes Opfer finden. In seinen 34 Jahren bei der Polizei hat er einen solchen Ausnahmezustand noch nicht erlebt. Noch nie mit angesehen, wie eine ganze Abteilung mit demselben Fall beschäftigt ist. Und das seit mittlerweile 4 Jahren. Zu lang findet nicht nur das ganze Land, sondern auch Dorotsky selbst. Es wird Zeit, BTK zu schnappen, zu verhindern, dass auch nur ein weiterer Name der Liste der Opfer hinzugefügt werden muss. Joseph Otero, Julie Otero, Joseph Otero Jr., Josephine Otero, Catherine Bright, Shirley Vian Welford und Nancy Fox. Das sind die 7 Personen, deren Namen tief in die Köpfe der Ermittler eingebrannt wurden und die in den folgenden Jahren auch noch ergänzt werden müssten. Dworsky weiß noch nicht, dass diese Liste nicht final ist. Und doch stellt er sich in diesem Moment die Frage, ob auch ihr Name vielleicht darauf enden würde. Ruth Finley. Die Frau, die soeben in Begleitung ihres Ehemannes Ed sein Büro betreten hat. Eine Frau, von der er nicht besonders viel weiß, außer dass sie mysteriöse Briefe erhalten hat und von einem fremden Mann verfolgt wird. Eigentlich wäre seine Abteilung nicht für einen solchen Fall zuständig. Er beschäftigt sich mit Gewaltdelikten. Aber jede noch so kleine Parallele zu BTK lässt die Meldung auf seinen Schreibtisch wandern. Der erfahrene Ermittler steht auf, begrüßt das nervös wirkende Paar freundlich. Er schüttelt schweißnasse Hände, deutet auf die 2 Sitzplätze vor seinem Schreibtisch und blickt mit einem erwartungsvollen Lächeln in die glitzernden Augen der 48-jährigen Frau mit den kurzen, hochtopierten Haaren, die sich als Ruth vorstellt. Dworsky greift nach Stift und Notizblock, blickt sein Gegenüber aufmerksam an und bittet Ruth zu erzählen, warum sie hier ist. Die schüchterne Frau räuspert sich kurz und beginnt dann ganz von vorne. Alles hatte im Juni 1977 begonnen. Es war ein heißer Sommertag mit einer erdrückenden, schwülen Hitze. Es war nicht das Wetter, das diesen Tag für Ruth so unvergesslich machen würde. Sommermonate in Kansas können ganz schön anstrengend sein. Aber Ruth, die fast ihr ganzes Leben in diesem Bundesstaat verbracht hatte, hatte sich mittlerweile daran gewöhnt. Nein, es würden gleich mehrere Ereignisse sein, die diesen Tag als einen der schrecklichsten Tage ihres Lebens markieren würden. Dabei hatte der Tag eigentlich genauso angefangen wie so viele andere zuvor. Ruth suchte das kühle Innere ihres Hauses und Ed arbeitete im Garten. Jetzt, nachdem ihre beiden erwachsenen Söhne ausgezogen waren, genoss das Paar die Stille ihres Heims und die Zeit zu zweit. Sowohl Ed als auch Ruth waren als Kinder von Farmern in eher einfacheren Verhältnissen aufgewachsen, lernten früh, sich mit wenig zufrieden zu geben und die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen. Sie wurden dazu erzogen, nicht aufzufallen, mit ihren Emotionen und Gedanken hinter dem Berg zu halten und bloß nicht anzuecken. Es sind Eigenschaften, die die beiden tief verinnerlicht haben und sich nicht sehnlicher gewünscht haben, als von den Nachbarn als freundliche, unauffällige Menschen wahrgenommen zu werden. Ein Wunsch, der in Erfüllung gegangen zu sein scheint. Ruth und Ed hatten eine gute Beziehung zu ihren Nachbarn, denn für die war das Paar einfach das perfekte Match. Da war Ruth, eine schlicht gekleidete, aber stets zurechtgemachte Frau, die gerne töpfert, ins Musical geht. Und Ed, ein freundlicher Zeitgenosse, der als Buchhalter arbeitete und seine Kreativität entweder auf einer Staffelei oder in dem Garten auslebte. Und im Garten hatte Ed sich auch an diesem alles verändernden Junitag befunden. Stand in der prallen Sonne, als er einen stechenden Schmerz in der Brust verspürte, der ihn zunächst ins Krankenhaus und dann auf die Intensivstation bringen würde. Ein Herzinfarkt, die erste Verdachtsdiagnose, die Ruth den Boden unter den Füßen weggerissen hatte. Nach Stunden des Zitterns, unzähligen Gesprächen mit Ärzten und Ärztinnen, hatte sich Ruth letztlich entschieden, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen und etwas Schlaf zu tanken, bevor sie sich am nächsten Tag wieder an Eds Seite begeben würde. Das war jedoch leichter gesagt als getan. Denn kaum hatte Ruth die Türschwelle betreten, nur einen Fuß ins Innere gesetzt, spürte sie die gespenstische Leere ihres Hauses. So groß und dunkel, voller Schatten, die hinter jeder Ecke lauerten. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal eine Nacht alleine in ihrem Haus verbracht hatte. Ed war immer an ihrer Seite gewesen, war kein Fels, sondern eine ganze Bergformation in der Brandung. Ihr Ed, der einzige Mann, den sie je geliebt hat, ihr Ein und Alles, war jetzt nicht bei ihr und das aus den wohl beängstigsten Gründen, die man sich nur vorstellen kann. Voller Erschöpfung sank Ruth auf die Couch, schaltete das Radio an, nur um von den Nachrichtensprechern an die Gefahren ihrer Stadt erinnert zu werden. Eigentlich war Wichita immer bekannt dafür, eine unglaublich sichere Stadt zu sein. Das hatte sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Jetzt hörte man ständig von Verbrechen, von Morden, die in Wichita begangen wurden. Eine Erinnerung an die Endlichkeit des menschlichen Lebens konnte Ruth in diesem Moment so gar nicht gebrauchen. Diese Gedanken waren in den letzten Stunden schon Dauerprogramm in der Sendung in ihrem Kopf gewesen. Sie brauchte jetzt etwas Ablenkung, etwas Schönes, Seichtes, irgendwas, was ihre Sorgen und Ängste für einen kleinen Augenblick verdrängen würde. Ihre Hand wanderte zum Regler, sie änderte den Sender und lauschte dann den leisen Klängen eines klassischen Musikstücks. Für einen kurzen Moment war alles gut. Bis sie dann von einem schrillen Ton aus ihren Gedanken geweckt wurde. Ein Ton, der so gar nicht in das sonst so melodische Stück gepasst hatte. Es war ein schrilles Klingeln. Ihr Telefon. Ein Geräusch, das ihr Herz sofort einen Schlag aussetzen ließ. Es war weit nach Mitternacht und ihr fiel partout nur ein Grund ein, warum sie jetzt genau jemand anrufen würde. Es muss das Krankenhaus sein, dachte Ruth. Und um diese Uhrzeit überbringen diese sicherlich keine guten Neuigkeiten. Mit zitternden Händen griff Ruth nach dem Hörer und flüsterte ein vorsichtiges Hello in die Richtung ihres Gesprächspartners. Mental bereitete sie sich bereits auf das Schlimmste vor. Auf die Stimme eines Arztes, einer Ärztin, die ihr Leben auf den Kopf stellen würde. Auf das, was folgte, hätte sich Ruth nicht vorbereiten können. Es ist ein Mann, der zu ihr spricht, der in einer tiefen, monotonen Stimme nur eine einzige Frage stellte. Spricht da Ruth Smog aus Fort Scott, Kansas? Ruth Atoms stockte. Woher kannte der Mann ihren Geburtsnamen? Und warum nannte er Fort Scott, ein kleines Städtchen, das Ruth schon seit Jahrzehnten nicht mehr ihr Zuhause nannte? Ja, das bin ich, antwortete Ruth kurz und erstarrte auf ein neues, als die tiefe Stimme fortfuhr. Ich weiß alles über die eine Nacht. Ruth musste nicht fragen, welche Nacht er meinen könnte. Sie wusste es genau. Es gab nur die eine Nacht, die ihr Leben für immer verändert hatte. Eine Nacht, an die sie jeden Tag erinnert wurde, wenn sie ihre Beine anblickte und die sie trotzdem, so gut es eben ging, verdrängt hatte. Noch bevor sich die Bilder der Geschehnisse in ihrem Kopf ausbreiten konnten, begann der Mann, einen Zeitungsartikel vorzulesen. 15. Oktober 1946. Verbrannt von einem Bügeleisen auf beiden Oberschenkeln, angeblich von einem Sexverrückten, ruht sich die 16-jährige Ruth Smog nach einem Übergriff in der letzten Nacht heute bei ihren Eltern zu Hause aus. Eine sehr kurze Zusammenfassung, die den Erlebnissen von Ruth in keinem Maße gerecht wurde. Die 16-jährige Ruth war an besagtem Abend einkaufen gewesen, war mit Tüten bepackt durch die Haustür getreten, als sich diese wenig später wieder öffnete und sie von hinten gepackt wurde. Ein ungepflegter Mann in seinen 50ern griff nach ihr, zog ihr die Kleidung aus und Ruth wehrte sich so stark sie nur konnte. Als es ihr gelang, ihre Daumen in die Augäpfel ihres Angreifers zu drücken, konnte sie sich für einen kurzen Moment freikämpfen, nur um dann wenig später wieder eingefangen zu werden und mit einem mit Chloroform getränkten Tuch betäubt zu werden. Bevor sie das Bewusstsein verlor, hörte sie die wutentbrannten Ausrufe des Mannes. Er schrie, ich werde dich so zurichten, dass dich niemand mehr angucken wird. Sie beobachtete, wie der Mann nach einem Bügeleisen griff und dieses auf der Herdplatte zu erwärmen begann. Und dann wurde alles dunkel. Als Ruth irgendwann erwachte, schmeckte sie Blut im Mund. Kratzspuren waren in ihrem ganzen Körper verteilt und zwei großflächige Verbrennungen in der Form eines Bügeleisens zierten ihre Oberschenkel. Der Mann wurde nie geschnappt und bis auf kleinere Artikel interessierte sich die Öffentlichkeit nur wenig für den Täter, den man später als Sexmaniac betiteln würde. War es etwa der Mann von damals, der sie nun anrief? Das konnte nicht sein. Der Vorfall lag doch nun mehr als 30 Jahre zurück. Kann man die Brandmale von damals noch sehen? Zischte es durch den Hörer. Eine Frage, die Ruth sofort aus ihrer Gedankenspirale ins Hier und Jetzt beförderte. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, entgegnete diese forsch, in der Hoffnung, dem Thema damit ein Ende setzen zu können. Falsch gedacht, denn der Mann erklärte daraufhin, dass er bei einer Baufirma arbeiten würde, die gerade einige Häuser in Fort Scott abriss und er war dabei auf ein ganz bestimmtes Haus gestoßen. Ein Haus, aus dem er viele alte Zeitungsartikel geborgen hatte. Zeitungsartikel, in denen es um genau diesen Vorfall ging. Wenn Ruth interessiert daran sei, dass ihr jetziger Arbeitgeber nichts von dieser Attacke erfahren würde, dann würde sie sein Schweigen kosten. Aufgeregt beendete Ruth daraufhin das Gespräch, ohne diese Forderung auch nur mit einer Antwort zu würdigen. Aber kalt gelassen hatte sie das Telefonat ganz und gar nicht. Stechende Kopfschmerzen machten sich breit, wandelten sich dann in eine unaufhaltbare Müdigkeit. Ruth legte sich ins Bett, schloss ihre Augen. All die Geschehnisse des Tages drängten sich in den Hintergrund. Ed, sein regungsloser Körper im Krankenhausbett, der verstörende Anruf. Alles weg für die nächsten 10 Stunden, die Ruth in einem tiefen Schlaf verbrachte. In den Tagen, die folgten, entspannte sich die Situation etwas. Ed blieb zwar noch eine Woche im Krankenhaus, bekam jedoch die positive Mitteilung, dass es sich nicht um einen Herzinfarkt gehandelt hatte, sondern bloß um eine unbehandelte Verletzung von einem Autounfall aus dem letzten Jahr. Ruth konnte aufatmen. Ed ging es gut und damit es so bleiben würde, entschied sich Ruth dafür, ihm nichts von dem nächtlichen Anrufer zu erzählen. Es war eine einmalige Sache, sicherlich nur ein dummer Scherz, ein Klingelstreich quasi. Nichts, worum sie und Ed sich Sorgen machen müssten. In diesem Glauben blieb Ruth noch einige Wochen. Ed war wieder zu Hause, alles war wie vor dem erschreckenden Junitag. Das Haus war wieder frei von Gespenstern und mysteriösen Anrufern. Bis sie eines Tages einen Umschlag auf ihrem Schreibtisch an ihrem Arbeitsplatz erblickte. Sie arbeitete als Sekretärin bei einem Telefonanbieter und während Post in ihrer Ablage sicherlich kein ungewöhnlicher Anblick war, stach dieser Brief heraus. Er war an sie adressiert. Die Schrift, groß und krakelig, wie die eines Kindes, das die Schönschrift erst noch lernen musste. Nichts ahnend öffnete Ruth den Brief. An den Anrufer hatte sie kaum noch einen Gedanken verschwendet. Als sie aber den Inhalt des Umschlags erblickte, war ihr sofort klar, dass der Brief von keinem anderen als ihm stammen konnte. Vorsichtig zog Ruth einen alten, vergilbten Zeitungsartikel heraus. Ein Artikel über den Vorfall. Sie griff nach dem dünnen Blatt Papier, zerfetzte es in viele kleine Teile und beförderte die Überreste ihres Traumas in den Papierkorb. Ein Versuch, die Erinnerung, aber auch die Gedanken an den mysteriösen Anrufer für immer zu verbannen, ihnen keinen Raum zu schenken, das Ganze wieder als schlechten Scherz abzutun. Dabei würden die nächsten Tage zeigen, dass es sich nicht um einen Scherz handelte und dass dieser Brief nicht das Ende, sondern der Anfang sein würde. Der Anfang von täglichen Anrufen, die Ruth sofort beendete, sobald sie dieselbe tiefe Stimme vernahm. Wenn Ed an den Hörer ging, erklang die Stimme nie. Dann piepte es immer zu. Das Gespräch wurde sofort beendet. Seltsam, dachte Ed, der zu diesem Zeitpunkt immer noch nichts von dem Gespräch im Juni wusste. Solange es nur Anrufe waren, dachte Ruth, wollte sie ihren Mann damit nicht beunruhigen. Im August 1977 hatte sich Ruth auf den Weg nach Downtown Wichita gemacht, um dort ein paar Einkäufe zu erledigen. Wo sonst noch vor einigen Jahren das Leben tobte, viele kleine Geschäfte aneinandergereiht standen, verirrten sich nun immer weniger Menschen hierher. Einige Läden waren aufgrund der wirtschaftlichen Lage bankrott gegangen, andere siedelten sich in die umliegenden Malls um. Gedankenverloren schlenderte Ruth den Gehweg entlang. Der Mann, der plötzlich neben ihr lief, fiel ihr zunächst kaum auf. Erst als dieser zu sprechen begann, erhob Ruth ihren Blick. »Du warst so fleißig diese Woche. Du hast dir ein freies Wochenende verdient.« Verwirrt blickte Ruth den Mann an. Er war um die 40, circa 1,75 groß, schlaksig gebaut, trug ein kariertes Hemd, eine Jeans und weiße Sneaker. Seine Haare waren schwarz, mit einzelnen grauen Strähnen versehen. »Du arbeitest für den Telefonanbieter, oder? Was machst du da? Bist du ein Operator?« fuhr der Fremde fort. Ruth antwortete nur mit Schweigen, eine Stille, die ihr Gegenüber aber nicht zum Aufhören animierte. Er sprach unbeirrt weiter, erzählte, dass er viel Geld gewonnen hatte, fragte, ob die beiden es nicht gemeinsam in Las Vegas ausgeben wollen würden. Als Ruth auch dieser Frage keine Beachtung schenkte, erzählte er von seiner Leidenschaft für Kameras und dass diese erst die wahren Qualitäten eines Menschen aufzeichnen würden. So langsam reichte es Ruth und sie spielte die Karte, die auch bis heute noch als Garant genutzt wird, um unangenehmen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. »Ich warte auf meinen Ehemann«, zischte sie. »Du bist noch verheiratet?« Der Ton des Mannes, der sich weder von ihrem Schweigen noch ihrer Abfuhr beeindruckt zeigte, wurde nun immer härter. »Ich mag dein Gesicht. Ich werde dich wiedersehen. Rechne damit.« Und dann folgte ein Satz, eine Verabschiedung, die aus dieser Begegnung mehr als nur ein unangenehmes Gespräch machte. Die Fantasien mancher Menschen sind die Albträume anderer. Während Ruth zuvor noch von einem einsamen Mann ausgegangen war, der einfach mitteilungsbedürftig war, lief ihr nach diesem Satz ein Schauer über den Rücken. War dieser Mann etwa der mysteriöse Anrufer? Als sie wenig später auf Ed traf, berichtete sie ihrem Ehemann von der seltsamen Begegnung, die Ed aber bloß mit einem leichten Abwinken abgetan hatte. Der wollte bestimmt nur eine Frau aufreißen. Ob Ed anders reagiert hätte, wenn er bereits von den vorangegangenen Anrufen und dem Brief erfahren hätte? Hätte er die Situation dann anders eingeschätzt? Hätte dann nicht einfach nur von einem Creep gesprochen, sondern Ruths Sorgen geteilt? Vielleicht. Jedenfalls schien es so, als ob Ed recht behalten würde und tatsächlich nicht mehr hinter diesem Aufeinandertreffen steckte. Ein Jahr lang hatte das Paar Ruhe. Keine Anrufe, keine Begegnungen mit dem mysteriösen Mann, keine weiteren Briefe an Ruths Arbeitsplatz. Bis dann im Juni 1978 Ruth auf derselben kleinen Shoppingmeile von demselben Mann am Arm gepackt wurde. Er schrie sie an, zerrte an ihrem Handgelenk. Ruth, komm zurück, du dumme Bitch. Rede mit mir. Ruth gelang es, sich von dem Griff des Mannes zu lösen. Sie eilte in den nächstgelegenen Laden, fuhr mit der Rolltreppe bis in den 5. Stock und realisierte erst dann, was überhaupt passiert war. Sie atmete schwer, ihr Herz raste und sie griff nach einem Telefon, um Ed zu verständigen und ihn zu bitten, sie sofort abzuholen. Er kam diesem Wunsch natürlich nach, eilte zu seiner verstörten Frau und konnte gar nicht glauben, was sie ihm da berichtete. Ruth erzählte nicht nur von der Begegnung mit dem Creep, sondern auch von den Anrufen, von dem Brief und von ihrer Sorge. Und Ed war fassungslos. Er wollte unbedingt handeln, seine Frau beschützen und machte sich noch am gleichen Tag auf den Weg zum Polizeirevier, um diese Vorfälle zu melden. Seine Aussagen wurden zwar aufgenommen, sonderlich viel Beachtung schenkte man ihnen jedoch nicht. Als dann im Oktober ein weiterer Brief eintraf, diesmal an die Hausadresse von Ruth, reichte es Ed. Der Inhalt war verstörender denn je und er wollte nicht einfach nur da sitzen und abwarten, bis irgendwas passiert und die Polizei sich diesem Fall annimmt. Mit dem Brief in der Hand sitzt er jetzt vor Lieutenant Jaworski. Auf dem Umschlag steht Ruths Name in der gleichen großen, krakeligen Schrift mit dickem, schwarzen Marker. Und der Inhalt spricht eine klare Sprache. Fuck you, fuck the police, fuck the telephone company. Bezahl das Geld oder du wirst dafür bezahlen. Jaworski hatte sich die Geschichte bis hierhin aufmerksam angehört. Nachdem Ruth zu verstehen gibt, dass das das Ende ihrer Erzählung ist, zeigt sich Jaworski unbeeindruckt. Mental fasst er nochmal zusammen, kreiert eine Kurzversion der Geschehnisse und Taten. Wir haben ein paar Telefonstreiche, Begegnungen mit unfreundlichen Männern und zwei Briefe. Entweder es handelt sich um einen Scherz oder jemand versucht hier möglicherweise Geld zu erpressen. Nach BTK klingt das ganz und gar nicht. Der schreibt zwar auch Briefe, aber an die Polizei und Presse, um seine bereits vollzogenen Taten zu melden oder Aufmerksamkeit zu erregen. Erpressen tut er eigentlich niemanden. Außerdem lauert er seinen Opfern auch nicht auf offener Straße auf und belästigt sie dann vor Passanten. Er plant seine Taten, beobachtet seine Opfer und das ohne Zeugen und Zeuginnen zu hinterlassen. Dass es sich hier nicht um die Arbeit des Serienmörders handelt, scheint dem Lieutenant sofort klar. Dieser geht aber noch einen Schritt weiter. Er weiß noch nicht einmal, ob man hier überhaupt von einer Straftat sprechen kann. Es ist ja nicht wirklich was passiert. Er kann ja verstehen, dass das für Ruth eine aufwühlende Erfahrung ist, aber in seiner Abteilung hat dieser Fall wirklich nichts zu suchen. Er notiert die Aussagen von Ruth, legt sie in eine Mappe, hakt diese mental als Kleinigkeit ab und konzentriert sich nach der Verabschiedung von dem Ehepaar wieder auf die vielen eingegangenen Hinweise zu BTK und anderen Delikten, die für ihn höhere Priorität haben. Und während Jaworski weiterhin viele Stunden an seinem Schreibtisch verbringt, um BTK zu jagen, kehren Ruth und Ed in ihr altes Leben zurück. Beziehungsweise in das Leben, das nun für sie bittere Realität ist. Von ihrem vorherigen harmonischen Zusammensein ist nämlich nicht viel übrig geblieben. Sie versuchen, so gut es geht, keine Gedanken an den anonymen Mann zu verschwenden. Aber diesem gelingt es immer wieder, das Paar daran zu erinnern, dass er sie nicht vergessen lassen möchte. Immer mehr Briefe erreichen das Haus des Paares. Sie werden mit jedem Mal wirrer, unleserlicher und bedrohlicher. Es geht um Geld, um Drohung. Aber vor allem wird klar, dass es der Mann auf Ruth abgesehen hat und ihr schaden möchte. Und das kommuniziert er mittlerweile auf eine ganz eigene Art. In Form von Gedichten. Wherever you go, on water or land, you still got to pay or tell about your brand. I am smart and know things to do. You talk to people I despise, like police lieutenant and telespies. Wo auch immer du hingehst, auf Wasser oder Land, du wirst bezahlen müssen, sonst erzähle ich jedem von deinem Brandmal. Ich bin schlau und weiß, was ich tue. Du sprichst mit Menschen, die ich hasse, sowie der Polizei und Telefonspion. Jeden Brief bringen Ruth und Ed zu Lieutenant Jaworski. Als die Schriftstücke immer unleserlicher und konfuser werden, beginnt Ruth, diese abzutippen, um der Polizei damit möglicherweise helfen zu können. Auch wenn die Skepsis von Jaworski nicht ganz verflogen ist, fällt auch ihm die Veränderung in den Schriftstücken auf. Während die Originalbriefe auf Fingerabdrücke untersucht werden, machen er und sein Team sich an die Analyse der Texte. Besonders auffällig ist dabei die Vielzahl an Rechtschreibfehlern bei den einfachsten Worten, während an anderen Stellen extrem komplexe Worte und Satzstrukturen fehlerfrei niedergeschrieben wurden. Manchmal entdeckt man sogar Wörter, die sehr kompliziert klingen, aber gar nicht existieren. Und durch jeden Text, durch jedes Gedicht zieht sich ein roter Faden. Die negativen Gefühle Ruth gegenüber und ein dringlicher Wunsch danach, ihre Brandmale sehen zu können. Neben den Fluten an Post erreichen Ruth auch weiterhin die anonymen Anrufe. Nachdem Ed nun angefangen hat, das Telefon zu beantworten und der Anrufer beim Erklingen seiner Stimme immerzu auflegt, hören zumindest diese irgendwann auf. Ruth kann nicht anders als zu hoffen, dass das vielleicht das Ende dieses makabren Scherzes sein würde. Für sie ist diese ganze Situation mehr als nur unangenehm. Nicht nur wegen der Belästigung selbst, sondern weil sie sich so unglaublich unwohl fühlt, wenn sie die Polizei damit belasten muss. Die haben weiß Gott Besseres zu tun, denkt sie, und sie hält alle einfach nur mit ihrem Problem auf. Und dabei sind es doch nicht mehr nur als Briefe und ein paar Anrufe. Bis jetzt. Der 21. November 1978 ist ein kalter, nasser Tag. Ein leichter Sprühregen belegt Wichita und Ruth verbringt ihre Mittagspause damit, einige Erledigungen vorzunehmen. Als sie einen Laden verlässt, der Grußkarten verkauft und gerade über die Straße eilen möchte, wird sie in ihrem Weg von einem blau-grünen 1964 Chevrolet Bel Air aufgehalten. Noch bevor Ruth sich überhaupt die Frage stellen kann, ob das hier nur ein unglücklich geparktes Fahrzeug ist, öffnet sich die Tür des Autos und sie blickt in die Augen eines ihr sehr bekannten Mannes. Es ist der Mann, der ihr nun schon zweimal zuvor aufgelauert ist. Er trägt eine große dunkle Hornbrille, eine Jeansjacke und ein Pullover. Und sein Blick ist eiskalt. So kalt wie die Stimme, die sie nun fragt, ob sie sein Geld dabei hätte. Noch bevor Ruth antworten kann, verspürt sie einen Tritt im Gesicht, verzieht sich vor Schmerzen, krümmt sich und wird dann von dem Mann, ihrem Angreifer, ins Auto befördert. Und erst jetzt fällt Ruth auf, dass der Mann nicht alleine ist, dass es die Beifahrertür war, die sich geöffnet hatte und dass am Steuer ein weiterer Mann sitzt, der von ihrem Angreifer nur Buddy genannt wird. Erschrocken blickt sich Ruth um. Ihr Blick wandert durchs Auto. Sie sucht nach einer Möglichkeit zu fliehen, möchte nach dem Türgriff greifen und muss feststellen, dass dieser abgebrochen ist. Der Wagen ist zugemüllt. Auf dem Boden liegen Spraydosen, Ketten, alte Lappen und einzelne größere Stücke Beton. Das linke Fenster des Autos ist kaputt, ist in Plastik eingehüllt, welches mit weißem Tape befestigt wurde. Kaum hat Ruth den Wagen inspiziert, spürt sie einen festen Handgriff, der zu ihr auf die Rückbank greift und es diesmal nicht auf sie, sondern ihre Handtasche abgesehen hat. Mit einem Zug landet diese auf dem Schoß ihres Angreifers, der seine Freude kaum im Zaum halten kann. Wir haben hier den absoluten Jackpot, verkündet er Buddy. Er greift nach dem Bargeld und nach einem Schlüssel für ein Bankschließfach, das Ruth in ihrer Geldbörse aufbewahrt. Neugierig wühlt er weiter, zieht Kassenbelege heraus und zögert dann. Er blickt hoch. In seinen Händen hält er ein weißes Stück Papier. Es ist eine Visitenkarte. Er überfliegt den Text, blickt auf das abgebildete Symbol und dann rast er vor Wut. Von der vorherigen Freude über den Jackpot ist jetzt nichts mehr übrig geblieben. Er wedelt mit der Visitenkarte herum. Der Name von Lieutenant Rowalski wird durch den Wagen geschleudert. Du dumme Schlampe, schreit er aus voller Kehle, greift nach einem der Betonstücke vom Boden und schlägt damit auf Ruth ein, die dann in ihrem Sitz zusammensackt. Als sie irgendwann wieder das Bewusstsein erlangt, merkt sie, dass sie immer noch im Auto ist und sie immer noch fahren. Sie scheinen sich in Richtung Nordwesten zu bewegen, halten gerade an einem Shoppingcenter. Und Ruth überhört, wie die beiden Männer sich ausgelassen über das Auto unterhalten und über die teuren Reparaturkosten beschweren. Langweiliges Geplänkel, bis ihr Angreifer dann über sie spricht. Er will Ruth loswerden, sagt er zu Buddy, aber nicht hier. Die verängstigte Ruth zuckt bei dieser Bemerkung zusammen. Sie überlegt, für einen kurzen Moment nach ihrer Tasche zu greifen, denn dort befindet sich eine Dose Pfefferspray. Vielleicht könnte sie die beiden Männer damit außer Gefecht setzen. Als die Fahrt dann jedoch weitergeht, entscheidet sich Ruth dagegen. Zu riskant befindet sie und versucht erstmal die Ruhe zu bewahren. Sie muss nur auf die richtige Gelegenheit warten, muss das Ganze vorsichtig angehen und dann wird sie fliehen. 4 Stunden, nachdem man Ruth in den Wagen befördert hatte, nimmt sie all ihren Mut zusammen, um diesen Horrortrip ein Ende zu setzen. Ich muss auf die Toilette, verkündet sie, woraufhin ihr die beiden Männer nur ein Lachen entgegenbringen. Aber Ruth gibt nicht auf. Ich muss wirklich, sonst kotze ich euch alles voll. Das würdest du nicht tun. Die Miene ihres Angreifers verhärtet sich, bis dieser Buddy darum bittet, bei der nächstmöglichen Gelegenheit anzuhalten. Als sie dann, wenig später, neben einem kleinen Park Halt machen, ziehen sie Ruth zuerst die Schuhe und den Pullover aus. Damit du nicht weglaufen kannst, erklären sie. Danach steigt nicht nur sie aus dem Wagen, sondern auch ihr Angreifer. Das wird lustig, sagt er. Ich werde dir zugucken und du mir. Klingt das nicht nach Spaß? Ruth sagt nichts. Stattdessen greift sie nach ihrer Handtasche, zieht vorsichtig die kleine Dose Pfefferspray heraus und hält diese ganz nah an ihrem Körper. Der Mann greift nach ihrem Arm, bewegt sie dann immer mehr in Richtung Park, bis sie an einen kleinen See gelangen und er mit der Forderung, ich zuerst, loslässt, um seinen Hosenstall zu öffnen. Ruth nutzt diese Gelegenheit, zieht das Pfefferspray und sprüht so lange in sein Gesicht, bis der Mann sich vor Schmerzen krümmt, hustet und sie aus den Augen lässt. Ruth rennt so schnell sie nur kann, schaut sich um und versteckt sich dann hinter einem Busch. Sie zittert, hält den Atem an und reagiert nicht, als die beiden Männer durch das dichte Grün schreien. Komm raus, du wirst erfrieren da draußen. Komm wieder zurück, wir geben dir deine Kleidung und lassen dich dann in Ruhe. Aber Ruth denkt gar nicht daran. Sie harrt aus, spürt, wie ihre nackten Füße immer kälter werden, irgendwann ganz taub sind und die Kälte sich dann in ihrem ganzen Körper ausbreitet. Nachdem einige Zeit vergangen ist und Ruth keine Schritte oder Schreie mehr vernehmen kann, traut sie sich aufzustehen und in Richtung Straße zu laufen. Als dort dann auch von dem Wagen jede Spur fehlt, eilt sie in den nächstgelegenen Einkaufsladen, um Hilfe zu bitten. Verzweifelt erklärt sie, dass jemand hinter ihr her ist. Und der Mitarbeiter reagiert sofort und verständigt erst die Polizei und danach auf Ruths Wunsch auch Ed. Der verspricht sofort, zu ihr zu kommen. Er hat sich unfassbare Sorgen gemacht, als er gehört hat, dass Ruth einfach von ihrem Arbeitsplatz verschwunden ist. Er würde gleich da sein. Sie solle keine Angst haben. Als Ed im Laden eintrifft, ist Ruth jedoch nicht da. Die Polizei war schneller und hatte sie bereits aufs Revier gebracht, um dort ihre Aussage aufzunehmen. Ed setzt sich wieder in den Wagen. Er möchte einfach nur noch zu Ruth, möchte sie in den Arm halten, sie nie wieder loslassen. Als er im Revier ankommt, erblickt er sie sofort. Seine Frau sitzt allein in einer Ecke, ihre Augen und Wangen sind gerötet. In ihrer Hand hält sie noch immer das Pfefferspray. Was ist passiert? Es ist eine Frage, die auch Dorotsky gestellt hat und die Ruth in aller Ausführlichkeit beantwortet hat. Auch Ed wird ihre Schilderung irgendwann hören, aber zu diesem Zeitpunkt ist es der Lieutenant, der zu ihm spricht, ihm erklärt, dass Ruth ausgeraubt wurde und ihr $415 gestohlen wurden. Dass es kein einfacher Raub war, das weiß Ed, das weiß Ruth und das weiß auch Dorotsky. Der hält mit seiner Befürchtung jedoch noch hinterm Berg. Denn obwohl er vor nur knapp 2 Wochen so sicher war, dass BTK nichts mit den Briefen an Ruth zu tun hat, zweifelt er mittlerweile an dieser Einschätzung. Einige der Briefe, die Ruth erhalten hat, zeigen nämlich Parallelen zu den Briefen auf, die BTK verschickt. Und jetzt diese Tat, die Brutalität, die Ruth da beschreibt. Vielleicht lag er falsch. Vielleicht ist Ruth ein Opfer von BTK. Das laut aussprechen kann er noch nicht. Denn Beweise für diese Annahme hat er keine und er will Ed und Ruth nicht noch weiter verstören. Er entscheidet, dass die Ermittlungen in diesem Fall aber nun volle Fahrt aufnehmen müssen, um herauszufinden, wer hinter diesen Taten steckt. Sein Team macht sich auf den Weg in den Park, in dem Ruth die Flucht vor ihren Entführern gelungen war. Dank ihrer detaillierten Beschreibung war es tatsächlich möglich, diesen relativ schnell ausfindig zu machen und auch den Weg zu finden, den Ruth gegangen sein muss. Man findet dort ihre Schuhe, ihren Pullover und auch ihre Fußabdrücke vor. Hinweise auf die beiden Männer findet man in diesem Park jedoch nicht. Weil Ruth und Ed keine Feinde haben und sich in ihrem näheren Umfeld auch niemand befindet, dem man eine solche Tat zutrauen würde, fokussiert man sich im nächsten Schritt der Ermittlungen auf das von Ruth beschriebene Fahrzeug. Jeder Halter eines 1964er Chevy Bel Air in ihrem Bundesstaat wird ganz genau unter die Lupe genommen und kann letztlich ausgeschlossen werden. Es ist zum Verrücktwerden. Ruth kann alle Aufeinandertreffen mit dem mysteriösen Mann so detailreich beschreiben, weiß, was er getragen hat, wo er sie überfallen hat, zu welcher Zeit. Und trotzdem gelingt es den Ermittlern nicht, einen einzigen Hinweis auf die Identität oder auch Zeugen und Zeuginnen ausfindig zu machen. Sie tappen völlig im Dunkeln und ermitteln wirklich in jede erdenkliche Richtung. Selbst den Vorfall vor 32 Jahren rollen sie jetzt neu auf. Fragen sich, ob die Tat von damals, der Überfall auf die 16-jährige Ruth, etwas mit den aktuellen Vorgängen zu tun hat. Schließlich scheint der Briefeschreiber ja eine ganz schöne Obsession mit dem Fall und vor allem Ruths Brandmalen zu haben. Sie gehen die Ermittlungsakten nochmal durch, fahren mit Ruth und Ed nach Fort Scott, um ihre Erinnerung anzukurbeln. Sie zeigen ihr Fotos von verdächtigen Männern aus der Gegend, die für ähnliche Straftaten im Gefängnis sitzen. Alles ohne Erfolg. Und dann wird auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Ein Phantombild wird veröffentlicht und Lieutenant Rawalski spricht in einer Talkshow über den Vorfall und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Anrufe, die nach dieser Show eintreffen, hört er sich gemeinsam mit Ruth an, um vielleicht den anonymen Anrufer ausmachen zu können. Aber keine Stimme klingt wie die des Mannes, der Ruth auflauert. Ein Mann, der ihr immer noch regelmäßig Briefe schreibt und diese mittlerweile auch an die Polizei richtet. Ihr beschützt eine Hure, steht in dem ersten an das Polizeirevier adressierten Brief in der üblich krakeligen Schrift. Während zuvor der Fokus auf dem Vorfall von damals lag, in dem Brief an Ruth noch von Geldforderungen gesprochen wurde, schlagen die neuesten Briefe jetzt eine neue Richtung ein. The whore bore her guilt in her bed of slime, from selling her ass, not charging a dime. Slept with strangers and evil bed, enraged demon hunters saw blood was red. All bitches should keep their names and faces secret. Die Hure verbarg ihre Schuld in ihrem Bett aus Schleim, weil sie ihren Arsch verkaufte und keinen Cent verlangte. Schlief mit Fremden in einem bösen Bett, wütende Dämonenjäger sahen das Blut, das rot war. Alle Schlampen sollten ihre Namen und Gesichter geheim halten. Weil Dorotsky sich immer noch nicht sicher ist, dass es sich hierbei wirklich um BTK handelt, man dem Täter jedoch einen Namen geben möchte, übernimmt man das Pseudonym, das Ed und Ruth schon seit geraumer Zeit verwenden. Sie sprechen ab jetzt nur noch vom The Poet. Im Juli 1979 hören diese Briefe aber dann plötzlich auf. Vor 2 Jahren ist der Poet in ihr Leben getreten, hatte immer wieder kleinere Pausen gemacht, aber diese hier fühlte sich an wie ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ein Schimmer, den Ed und Ruth dringend brauchen. Eine Auszeit, die sie vielleicht mit einem Urlaub verbringen könnten, in dem sie etwas Kraft tanken würden und die Strapazen der letzten Jahre vielleicht für kurze Zeit vergessen könnten. Als auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen immer noch kein Brief ihr Heim erreicht, entscheiden sie, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ruth freut sich auf den Urlaub, möchte sich vorher aber noch das ein oder andere Outfit gönnen und fährt deshalb in die Stadt. Es ist der 13. August, ein sonniger Tag, der langsam zu Ende geht, als Ruth freudestrahlend den Laden mit der perfekten Jeans im Gepäck verlässt und sich jetzt auf den Heimweg machen möchte. Die Freude wird jedoch schnell getrübt, als sie von hinten eine bekannte Stimme vernimmt. Es ist eine Stimme, die in ihr die blanke Panik auslöst. Ruth dreht sich um und erkennt den Mann, der sie vor fast einem Jahr entführt hatte. Ruth rennt sofort los, eilt zu ihrem Auto, um diesem Mann ein weiteres Mal entkommen zu können. Noch bevor sie ihr Auto erreichen kann, spürt sie den festen Händegriff des Mannes an ihrem Handgelenk. Er zerrt sie in ihren Wagen und wirft vorher noch eine braune Papiertüte auf die Rückbank. Ruth kann gerade noch einen Blick auf den Inhalt erhaschen. Sie sieht eine Wäscheleine, weißes Klebeband, ein rotes Bandana und eine halbleere Flasche Wein. Der Mann verfolgt ihren erschrockenen Blick und lacht. Das wird ein romantisches Picknick. Ich kenne da einen netten Ort, an dem uns niemand stören kann, sagt er. Nein, nicht noch einmal. Ruth wehrt sich, öffnet die Autotür und stürmt hinaus. Sie rennt um den Wagen herum und wird nur wenig später von dem Mann eingeholt. Er hält ein 20 Zentimeter langes Messer in der Hand und beginnt auf Ruth einzustechen. Sie spürt Schmerzen im Rücken, dann an der Seite. Als der Mann kurz taumelt, eilt Ruth zurück zum Auto, setzt sich hinters Steuer und fährt sofort los. Sie sieht noch, wie der Mann nach ihr greifen will, seine Hand durch den Spalt des heruntergekurbelten Fensters drückt. Ruth kann aus dem Augenwinkel noch sehen, wie der Baumwollhandschuh des Mannes in dem Spalt hängen bleibt, wie er durch den Wind weht. Sie versucht, sich zu fokussieren, aber ihre Gedanken sind verschwommen. Sie sieht den Verkehr vor sich nur durch einen nebligen Schleier. Sie fährt, tritt aufs Gaspedal, blickt nach vorne. Erst als sie an einer roten Ampel Halt macht, fällt ihr Blick auf ihre Seite und auf das Messer, das immer noch in ihr steckt. Sie schafft es in letzter Kraft, das Fahrzeug in Richtung Tankstelle zu bewegen, parkt es und geht dann in langsamen Schritten zu dem Mitarbeiter. Sie fragt nach einem Telefon und wählt dann die Telefonnummer des Polizeireviers von Wichita. Es ist Lieutenant Rawalskis Vorgesetzter, der mit Ruth spricht und ihr versichert, Ed sofort zu verständigen und eine Streife zu ihr zu schicken. Aber Ruth verneint. Sie hat Angst, dass der Täter sie verfolgt haben könnte. Sie will nicht hier warten. Sie möchte nach Hause. Es sind nur noch knapp 5 Minuten. Das würde sie noch schaffen. Als Ruth zu Hause ankommt, ist Ed schockiert, eilt zu seiner Frau, die ihn darum anfleht, das Messer zu entfernen. Doch Ed ist vorsichtig, hat Angst, damit die Blutung zu verschlimmern und fährt Ruth stattdessen ins Krankenhaus. Dort angekommen, treffen sie auch auf Lieutenant Drowski, der kaum glauben kann, was hier passiert ist und der auf seine Frage nach dem Tatergang keine Antwort, sondern stattdessen Ruths Wunden zu sehen bekommt. Ruth hat tiefe Schnittwunden an ihrer linken Seite und am Rücken. Wäre das Messer nur ein kleines bisschen tiefer eingedrungen, erklärt ihr Arzt, wäre Ruth wahrscheinlich gestorben. Während Ruth sich von den Strapazen ausruht und versorgt wird, beginnen die Ermittler nun unter Hochdruck zu arbeiten. Sie geben einige Interviews, in denen sie nicht nur über die Vorfälle sprechen, sondern auch bestätigen, dass der Täter durch Briefe kommuniziert. Das Phantombild wird nun überall abgedruckt. Es zeigt einen Mann mit dunklen Haaren, einer großen, schwarz umrandeten Brille und einer großen Nase. Hinweise erhalten die Ermittler einige. Besonders erschreckend ist die Meldung einer Krankenschwester, die bestätigt, dass ein solcher Mann versucht hatte, Ruth während ihres 9-tägigen Aufenthalts im Krankenhaus zu besuchen. Als Drowski hört, dass der Mann scheinbar Ruths Nähe zu suchen scheint, legt er sich auf eine 48-stündige Lauer vor ihrem Haus. Auch wenn er in diesen Stunden nichts Auffälliges beobachten kann, so fühlt es sich zumindest so an, als ob er etwas tun würde. Es ist ein Gefühl, das auch Ed vermisst. Auch er will handeln, will tätig werden und nicht einfach abwarten. Das hatte er lange genug getan, hatte mit seiner Schrotflinte vor dem Haus gesessen, hatte angefangen, Ruth überall hinzukutschieren. Aber das reicht nicht. Er möchte Kontakt aufnehmen. Er beginnt, mit dem Poet zu kommunizieren, indem er Briefe in einer Zeitung abdrucken lässt, die an ihn adressiert sind. Er schreibt, Poet, Doppelpunkt, sag mir, was ich dir schulde. Und während zuvor nur Ruth, Ed und die Ermittler von The Poet sprachen, nimmt dieser dieses Pseudonym dankend an und unterschreibt seine Antworten ab sofort mit diesem Namen. The price of my service to stay alive can now be settled at 5. Was wie ein kindlicher Reim wirkt, ein Termin um 5, bei dem man seine Schulden begleichen kann, ist schon lange kein Spiel mehr. Immer mehr Gedichte folgen, Anspielungen auf BTK-Morde, Briefe, die nicht nur an Ruth oder die Polizei gerichtet werden, sondern mittlerweile auch an die Presse und andere Unternehmen in Wichita, die vor Ruth gewarnt werden. Woher diese Briefe stammen, wie sie auf Ruths Veranda gelangen, kann niemand erklären. Und dabei versuchen die Ermittler wirklich alles. Versuchen es sogar mit Hypnose, um noch andere Informationen aus Ruth herauszukitzeln. Alles ohne Erfolg. Im Januar 1980 übernimmt dann Captain Mike Hill die Ermittlungen, nachdem man Drowski befördert hatte. Hill soll nun neuen Schwung in die Ermittlungen bringen. Sowohl Drowski als auch seine Kollegen haben viel Zeit mit dem Fall verbracht, haben eine Art Freundschaft zu Ed und Ruth entwickelt. Was, wenn ihnen diese Freundschaft Scheuklappen angelegt hatte? Was, wenn Ruth und Ed hinter alledem stecken? Es sind Gedanken, die auch seine Vorgänger hatten, die jedoch im Keim erstickt wurden. Ed ist ein glaubwürdiger Kerl, besorgter Ehemann, dem keiner zutraut, seiner Frau Leid anzutun. Und Ruth, die wurde schließlich verletzt. Eine Verletzung, die sie laut der Ärzte nicht selbst bewerkstelligen hätte können. Hatte sie das dann alles inszeniert? Vielleicht jemanden angeheuert? Aber warum? Und warum hatte man diese Person dann nicht ausfindig machen können? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Auch nicht für Mike Hill, der in seiner kurzen Zeit sehr schnell festgestellt hat, warum so viele mit Ruth sympathisieren. Weil sie zum einen das Opfer ist, aber auch, weil sie ein unfassbar herzlicher, liebevoller Mensch ist, dem man das Ganze einfach nicht zutrauen würde. Als Hill nämlich zum Beispiel entschieden hatte, Überwachungskameras vor ihrem Haus anzubringen und Mitarbeiter damit beauftragt hatte, das Videomaterial 24 Stunden lang zu beaufsichtigen, fühlte sich Ruth so schlecht, dass sie angefangen hatte, Kuchen für das Team zu backen, damit sie es etwas schöner bei dieser sicherlich sehr langwierigen Arbeit hätten. Dass sich etwas im Ermittlerteam getan hat, scheint auch beim Poet angekommen zu sein. Zumindest lässt dieser es sich nicht nehmen, auch einen Brief an Mike Hill zu formulieren. There once was a captain who had an asshole for a heart, fängt dieser an. Ein Captain mit einem Arschloch als Herz. Verdammt witzig, denkt Hill. Was ihn deutlich mehr verstört als der Text, ist der Umstand, dass der Poet überhaupt von dieser neuen Entwicklung weiß. An die Öffentlichkeit wurde das nämlich noch nicht kommuniziert. Was bedeutet das? Es ist eine Frage, die schnell in den Hintergrund gerät. Denn der Poet sorgt für allerhand Meldungen, die sich in ihrer Bedrohlichkeit immer weiter steigern. Es beginnt mit einer Valentinstagskarte mit brutalen Androhungen. Es folgt ein Messer, das in ein rotes Bandana eingewickelt wurde und an Ruths Arbeitsplatz geschickt wurde. Ruth bekommt Morddrohungen. Die Todesangst ist mittlerweile ein Untermieter in ihrem Haus. einer der ganz lästigen Sorte, der keine Miete zahlt, aber auch nicht ausziehen will. Es sind mittlerweile über 100 Briefe, die versendet wurden und noch mindestens genauso viele andere Beweisstücke, die man gesichert hatte. Es sind Feuerwerkskörper, Haare, Streichhölzer, eine Flasche voller Urin und ein Molotow-Cocktail. Alles Dinge, die man auf der Veranda von Ruth und Ed sichergestellt hatte. Mittlerweile haben die Ermittler knapp 300 Menschen im Zusammenhang mit diesen Taten verhört. Sie haben Expertinnen befragt, haben ein psychologisches Profil anfertigen lassen, haben sogar versteckte Kameras in Ruth und Eds Garten angebracht, haben Schriftproben analysieren und vergleichen lassen. Ihre Suche hat sie sogar nach Oklahoma geführt, weil einer der Briefe dort abgestempelt wurde. Und keine ihrer Bemühungen war von Erfolg gekrönt. Keine Videokamera hat einen Mann aufzeichnen können, der sich auf die Veranda geschlichen hat. Seit 4 Jahren wird Ruth belästigt. Seit fast 3 Jahren ermittelt das Team, ohne einen konkreten Verdächtigen ausmachen zu können. Der Druck steigt. Nicht nur auf Mike Hill, sondern auch auf seinen Vorgesetzten, Chief Richard Lamagnon. Er ist ein bekannter Name in Wichita, der vor allem bei Pressekonferenzen zum BTK-Serienmörder an vorderster Front steht. Bei den Ermittlungen zum Poet hat er sich weitestgehend herausgehalten. Er hatte seinem Team vertraut, hatte ihnen freie Hand gelassen und fragt sich mittlerweile, ob das eine so gute Idee war. Denn jetzt wird auch er mit immer mehr Fragen bombardiert. Sind The Poet und BTK dieselbe Person? Warum wurden sie nicht geschnappt? Versagt die Polizei in Wichita? Es sind Fragen, auf die er professionelle Antworten findet, sich emotional so gut es geht neutral zeigt. Bis auch er im September 1981 einen Brief erhält, der vom Poet unterzeichnet ist. Ein Brief, der sich gegen ihn, aber vor allem gegen seine Frau richtet. The Poet schreibt, dass er seine Frau töten würde, dass er weiß, welches Auto sie fährt und wo ihr Arbeitsplatz liegt. Jetzt wird es persönlich, entscheidet Richard Lamagnon. Jetzt ist er dran. Er geht in die Büros seiner Mitarbeitenden, öffnet den Aktenschrank und nimmt jedes einzelne Dokument zu dem Fall mit nach Hause. Dort verbarrikadiert er sich ein ganzes Wochenende lang. Wie in einer Detektivserie ist er umgeben von Zetteln, umkreist Details und macht Notizen. Er geht jedes Szenario durch, wägt für und wieder ab und kommt dann, wie man es auch in einer Serie erwarten würde, zu einem Ergebnis. Er weiß, was passiert ist. Er weiß, wer The Poet ist. Am 11. September 1981 beruft Lamagnon ein Treffen mit 16 seiner Officers ein. Sie treffen sich in einem fensterlosen Kellerraum. Bis auf diese 17 Personen weiß niemand von diesem Treffen und erst recht nicht davon, was hier gleich passieren würde. Dass Lamagnon gleich die Identität des Poets preisgeben wird. Ohne dramatische Ankündigung, ohne viele Worte zu verlieren, nimmt er am Kopfende Platz und verkündet die Information, auf die alle gewartet haben. The Poet ist Ruth selbst. Doch bevor jemand mit einem Aber oder anderen Rückfragen dazwischengrätschen kann, beginnt er mit seiner Begründung für diese These. Insgesamt benennt er 7 Gründe, weshalb das die einzig logische Erklärung sein kann. Erstens, es gab nie einen einzigen Zeugen oder eine einzige Zeugin für eine von Ruths Begegnungen mit dem Poet, obwohl sie alle an öffentlichen Orten stattfanden. Zweitens, Ruth und Ed leben in einer verkehrsarmen Sackgasse. Doch keiner der anliegenden Bewohner oder der stationierten Polizeibeamten hatte den Poet jemals gesehen und es wurden auch keine Fußabdrücke entdeckt. Drittens, die Ermittler fanden nur eine einzige Fußspur, die von Ruth in dem Park, in dem sie angeblich ihren Entführern entkommen konnte. Sie sagte auch, ihr Entführer habe ihr mit Betonstücken ins Gesicht geschlagen, aber ihr Gesicht wies keinerlei Verletzungen auf. Viertens, Ruth rief die zentrale Ermittlungsstelle der Polizei an, als sie niedergestochen wurde. Warum nicht 911? Und sie stieg aus dem Auto aus, um den Anruf zu tätigen und dann wieder ins Auto zu steigen, um nach Hause zu fahren. Wie konnte sie das tun, wenn sie ein Messer im Rücken hatte? Fünftens, Captain Mike Hill erhielt einen Brief vom Poet, als er Ruths Fall übernommen hatte. Aber nur Ruth, Ed und die Polizei wussten, dass Hill das Kommando übernommen hatte. Sechstens, als die Überwachungskameras im Garten angebracht wurden, eine Kamera, von der nur Ruth, Ed und die Polizei wussten, tauchte der Poet nicht mehr in Ruths und Eds Garten auf. Siebtens, die Nachrichten des Poets an Ed in der Zeitung hörten immer dann auf, wenn die beiden im Urlaub waren und wurden wieder aufgenommen, als sie zurückkehrten. Ruth ist die einzige Verdächtige, bei der alles Sinn ergibt. Ed wäre an zweiter Stelle, aber dem traue er diese Tat nicht zu. Er erklärt, dass ab sofort alles darauf abzielt, Beweise dafür zu finden, dass Ruth hinter alledem steckt. Man würde sie nun auf Schritt und Tritt beschatten. Und wenn irgendjemand nur ein Wort über diese Aktion verliert, dann werden Köpfe rollen. Nachdem Lemanian das Meeting für beendet erklärt, beginnt das Flüstern und die ersten Zweifel werden laut. Die Officers glauben nicht alle an seine Theorie. Denn was ist mit den ganzen Experten und Expertinnen, den Ärzten, den Psychologinnen, die doch bereits bestätigt haben, dass es Ruth nicht gewesen sein kann? Das alles hatten sie doch bereits durchgespielt. Es waren sogar mehrere Ärzte und Ärztinnen, die alle einvernehmlich ausgesagt haben, dass Ruth sich nicht selbst hätte verletzen können. Mit dieser Skepsis konfrontiert, findet Lemanian nur eine Antwort auf diese Fragen. Ich glaube ihnen nicht. Und ich glaube auch Ruth nicht. Und obwohl er diese Aussage trifft, wird er danach noch Gespräche mit mehreren Experten und Expertinnen führen, um seine Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Sie alle kommen aber zum gleichen Ergebnis. Sie denken nicht, dass Ruth der Poet sein kann. Das hält Lemanian jedoch nicht davon ab, mit der Beschattung zu beginnen. Für die nächsten 14 Tage wird ein nicht gekennzeichneter Streifenwagen und ein Helikopter Ruth auf Schritt und Tritt verfolgen. Nach 3 Tagen machen sie die erste Beobachtung. Der Helikopter sieht, wie Ruth Post in einen Briefkasten wirft. Erstmal nichts Ungewöhnliches und doch eilen Beamte nach einiger Zeit zu genau diesem Briefkasten, um ihn zu untersuchen. Dort finden sie einige Briefe von Ruth und Ed und, ganz in der Nähe des Stapels, auch Briefe des Poets. Ist das der Beweis für Lemanians Annahme? Nicht wirklich, zumindest reicht es nicht, um die These vollständig untermauern zu können. Schließlich ist es auch möglich, dass der wahre Täter den Brief nach Ruth hineingeworfen hat. Sie brauchen mehr. Nächstes Mal müssen sie einfach schneller sein. Und es wird ein nächstes Mal geben. Nur ein paar Tage später, am 26. September, beobachten Ermittler Ruth und Ed wieder dabei, wie diese ihre Post in denselben Briefkasten werfen. Diesmal schießen sie sofort Fotos von Ruth und sich an den Briefkasten, nachdem Ruth und Ed davongefahren sind. Die Ermittler können es kaum abwarten, den Briefkasten zu öffnen und staunen nicht schlecht, als sie 4 Briefe erblicken, die ganz oben liegen. Und es sind alles Briefe von Ed und Ruth. Es ist eine Rechnung, ein Scheck, der an JCPenney geschickt wird, ein persönlicher Brief und ein Brief adressiert an Ruth selbst. Die typische Schrift des Poets erkennt man mittlerweile sofort. Sie ziehen den Brief heraus, öffnen ihn vorsichtig und überfliegen den Text. No dumbass bitch will get the fucking law to get me, steht dort. Keine dumme Bitch wird die Polizei dazu kriegen, mich zu fassen. Und dabei würde es genau dieser Brief sein, der den Poet, oder besser gesagt Ruth, überführt, beziehungsweise den Stein ins Rollen bringt. Denn es ist der erste konkrete Beweis für ihre Schuld. Ein Beweis, der ihnen nun Türen öffnet. An Ruths Arbeitsplatz finden sie in ihrer Schublade ein rotes Bandana, allerhand Schreibutensilien und eine zerrissene Notiz des Poets. Weil das aber keine 100%ige Gewissheit bringt, schließlich hätte Ruth diese Dinge dort ja auch einfach nur aufbewahren können, warten die Ermittler immer noch auf den alles entscheidenden Beweis. Und diesen erhalten sie in der Form eines Briefes. Es ist ein Brief an Lemanian, der vor der Beschattung fertiggestellt und versandt wurde. Ein Brief, dessen Papier unten abgerissen ist. Und als sie dann das perfekte Gegenstück zu diesem Brief, ein Schnipsel in Ruths Papierkorb finden, ist das für sie alles, was sie brauchen, um ihre Ermittlungen offiziell zu beenden. Am 1. Oktober 1981 wird Ed unter dem Vorwand eines weiteren Briefes ins Revier bestellt. Dort wird er von 2 Ermittlern empfangen, die ihm seine Rechte verlesen und dann ausfragen über sein Leben, seine Kindheit. Ed, dem das Ganze zwar komisch vorkommt, der aber gelernt hat, nicht zu hinterfragen, wenn es um die Polizei geht, beantwortet jede Frage geduldig. Als die Ermittler nochmal alle Geschehnisse mit ihm durchgehen, konfrontieren sie ihn dann, 2 Stunden nach seinem Eintreffen, mit ihren Ergebnissen. Wir wissen, wer der Poet ist, verkünden sie. Und Ed freut sich. Er lacht, kann seine Euphorie gar nicht aufhalten. Let's go get him, ruft er erleichtert. Als die Ermittler sein Lächeln nicht erwidern, sondern weiterhin ernst bei der Sache bleiben, ahnt Ed Schreckliches. Wir müssen dir erst noch ein Foto zeigen, kündigen sie an und ziehen dann das Foto aus der Mappe, das Ruth beim Einwerfen der Briefe zeigt. Sie erklären, dass einer der Briefe vom Poet stammt. Und Ed versteht sofort. Nicht das Ausmaß, aber den Inhalt dieser Aussage. Ihr macht Scherze. Ich wünschte, es wäre so, antwortet man ehrlich. Aber Ruth ist der Poet. Oh mein Gott. Eds Stimme ist nicht mehr als ein sanftes Flüstern. Wie kann das sein? Wie kann das wahr sein? Er denkt nach. Vielleicht hat Ruth ja die Briefe geschrieben, aber was ist mit dem Mann? Was ist mit dem Angriff? Noch bevor er all diese Fragen stellen kann, wird er mit der letzten Frage der Ermittler konfrontiert. Hast du etwas damit zu tun? Wusstest du etwas davon? Und Ed verneint sofort. Es ist das klarste, überzeugendste Nein, das man wohl herausbringen kann. Und trotzdem will man sicher gehen und unterzieht ihm einen Polygraphentest, den Ed auch sofort besteht. Damit hegen die Ermittler keinerlei Zweifel mehr an der Version der Geschehnisse. Und nachdem sie Ed nach Hause begleiten, sich im Inneren dann weiter umsehen und dort Papierstücke und ein rotes Bandana finden, ist es jetzt auch an der Zeit, Ruth zu vernehmen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Um 17 Uhr am gleichen Tag begrüßt Lieutenant Drowatzky Ruth in der Lobby ihres Arbeitsplatzes. Er hätte da ein paar Fotos, die er gerne mit ihr durchgehen würde. Hätte sie Zeit, ihn aufs Revier zu begleiten, fragt man sie. Ruth hatte das schon oft getan, hatte immer kooperiert und hat auch nie hinterfragt. Auch jetzt nicht. Nur wenige Stunden nach Ed nimmt Ruth in dem gleichen Raum Platz und wird von denselben Ermittlern begrüßt. Es sind Mike Hill und sein Kollege. Bekannte Gesichter. Freunde, könnte man fast sagen. Als Hill beginnt, Ruth ihre Rechte zu verlesen, stutzt diese kurz. Das ist eine neue Begrüßung, die sie aus den vorherigen Treffen nicht kennt. Verunsichern lässt sie sich nicht. Sie bleibt freundlich, beantwortet jede Frage nach ihrer Kindheit und ihrer Beziehung zu Ed ausführlich. Als sie aufgefordert wird, nochmal alle Taten des Poets zusammenzufassen, tut sie das, ohne mit der Wimper zu zucken. Als ihre Auflistung endet, schaut Ruth Hill erwartungsvoll an. Ruth, jede einzelne dieser Taten hätten Ed oder du vollbringen können. Es ist eine vorsichtige Annäherung an das große Finale, ein Herantasten, bevor man die alles entscheidende Frage stellen möchte. Und Ruth reagiert gelassen. Darüber haben Ed und ich auch schon gesprochen. Wir haben gesagt, weißt du, sie verdächtigen wahrscheinlich einen von uns. Hill hatte so sehr gehofft, dass Ruth von alleine mit der Wahrheit rausrücken würde. Dass etwas in ihr platzt, ein Knoten, dass die Wahrheit irgendwann raus muss. Er wollte nicht den bösen Kopf spielen. Und nun wird er genau das tun müssen. Er positioniert einen Stapel Briefe auf dem Tisch. Alles sind die unverkennbaren Briefe des Poets. Hast du jemals einen davon geschrieben? Fragt er Ruth. Sie verneint. Und Hills Miene versteinert. Ich weiß, dass du lügst. Ich habe Beweise dafür. Ruth stöhnt auf. Mike, ruft sie erschrocken. Sie kann kaum glauben, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt. Aber Hill lässt nicht locker. Er zeigt Ruth das Foto, das sie beim Einwerfen eines Poets-Briefes zeigt. Und er erklärt, dass das Spiel vorbei ist. Und in diesem Moment verändert sich etwas. Ruths ganze Haltung verändert sich. Sie schweift mit den Gedanken ab. Sie wird von Bildern übermannt. Sie an einem Schreibtisch in ihrem Keller, vor ihr ein Brief. Es ist keine Erinnerung. Es fühlt sich anders an, wird Ruth später erklären. Sie weiß nicht einmal, ob dieses Bild real ist. Und bevor Ruth nur ein einziges Wort sagen kann, stellt Hill die Frage, die wohl alle in diesem Moment am meisten beschäftigen würde. Ruthie, warum? Es ist an der Zeit, mir zu sagen, warum. Ich bin nicht böse auf dich, Ruth. Ich will nur wissen, warum du das tust. Nein, flüsterte Ruth, das einzige Wort, das ihre Lippen in diesem Moment verlässt. Brauchst du Hilfe? Ja, da war sich Ruth sicher. Wenn sie selbst der Poet ist, dann braucht sie Hilfe. Aber ist sie es wirklich? Sind diese Fragmente, die aufblitzen, wirklich echte Erinnerungen? Bilder des Kellers, des roten Bandanas in ihrer Hand? Mike würde sie doch nicht anlügen. Aber er wirkt so überzeugt. Es muss die Wahrheit sein. Warum hast du die Geschichte über die Entführung erfunden? Warum hast du dich selbst verletzt? Was ist mit dem Vorfall von damals? Ist er auch nur frei erfunden? Ruth schießen die Tränen in die Augen. Ich weiß es nicht, antwortet sie auf die ersten beiden Fragen. Auf die dritte antwortet sie mit der größten Überzeugung. Der Überfall, als sie 16 war, ist echt. Kein Zweifel. Ich bin nicht böse auf dich, versucht Hill sie zu beruhigen. Ich will nur eine Erklärung. Ich habe keine, sagt sie. Und obwohl sie diese Aussage trifft, dabei bleibt, keine Erklärung für das Ganze zu haben, gibt Ruth zu, die Briefe des Poets geschrieben zu haben. Sie gibt zu, dass sie alle Gegenstände platziert hat. Das Messer an ihrem Arbeitsplatz, die Dinge auf ihrer Veranda und auch, dass es die Entführung im Park nie gegeben hat. Sie sagt, dass sie an diesem Tag mit dem Bus gefahren ist, dass sie zum See gelaufen ist und vorher dort ihren Pullover und ihre Schuhe versteckt hat, damit die Polizei sie finden würde. Sie bestätigt all diese Dinge, aber erinnern kann sie sich nicht. Für sie ist es so, als ob das Ganze jemand anderem passiert wäre. Sie beschreibt keine reale Erinnerung, sondern nur die für sie logischste Abfolge. Denn wenn Mike sagt, dass sie der Poet ist, dann muss es so gewesen sein. Wie fühlst du dich, Ruth? Fragt Hill schließlich. Hebt Ruths Kopf, damit er in ihre Augen blicken kann. Ich wünschte, ich wäre tot. Ruth, in diesem Moment fühlt es sich so an, als ob die Welt untergeht. Das ist sie aber nicht. Meinst du, du solltest jetzt einen Arzt aufsuchen? Fragt er sie. Ja, ich bin mir sicher, antwortet Ruth. Ich muss verrückt sein. Du bist nur krank, korrigiert sie Hill. Du hast nur eine Krankheit, so wie jede andere Krankheit im Körper. Um 21 Uhr an diesem Abend verlässt Ruth das Revier. Mit Ed an ihrer Seite wird sie in eine Klinik gebracht, wo sie unter ständiger Beobachtung steht. Und wenn auch zu diesem Zeitpunkt längst noch nicht alle Fragen beantwortet sind, müssen die Behörden in Wichita entscheiden, ob sie nun gegen Ruth vorgehen möchten. Schließlich haben ihre Taten die Polizei etwa $370.000 gekostet. Von der Arbeitskraft, die man in andere Fälle hätte stecken können, ganz zu schweigen. Die Meinungen sind gespalten. Einige haben Mitleid mit Ruth. Sie denken nicht, dass man eine Frau wie sie bestrafen sollte, dass sie vor allem Hilfe braucht. Andere, allen voran Chief LaMannion, die sehen das anders. Er glaubt Ruth nämlich immer noch nicht, hält sie für eine Verbrecherin, die wissentlich gehandelt hat. Aber weder er noch andere Beamte würden diese Entscheidung treffen. Am Ende ist es der Staatsanwalt, der nach Sichtung des psychologischen Gutachtens entscheidet, dass er keine strafrechtliche Verfolgung anstreben wird, da Ruths Handlungen als Poet nicht böswillig waren. Am Freitag, dem 26. Oktober 1981, gibt Ruth ihre erste öffentliche Erklärung seit ihrem Geständnis bei der Polizei ab. Sie sagt, ich glaube, ich bin gestorben und in der Hölle gelandet. Ich glaube aber auch, dass ich jetzt zurückgekommen bin. 7 Tage später beginnt Ruth eine intensive Therapie mit einem Psychologen, um herauszufinden, was die Gründe für ihr Handeln gewesen sein könnten. Und dabei muss sie einen belastenden, schmerzhaften Prozess durchlaufen, muss sich ihren schrecklichsten Erinnerungen stellen und Traumata aufarbeiten, die tief in ihr verborgen waren und die Ruth, so gut es ging, verstecken wollte. Irgendwann, viele Jahre später, fühlt sich Ruth bereit, mit der Wahrheit, die sie gemeinsam mit ihrem Psychologen erarbeitet hat, an die Öffentlichkeit zu treten. Ruth wurde als Kind von einem Nachbarn über ein Jahr lang sexuell missbraucht. Dabei hatte er immer ein rotes Halstuch benutzt, entweder um sie zu fesseln oder es ihr in den Mund zu stopfen. Es war diese Tat und die Reaktion ihrer strengen Eltern, die alles in ihrem Leben veränderte. Es waren die Strafen, die folgten, als Ruth auch nur eine Träne vergossen hat oder es gewagt hat, davonzulaufen. Es war die Todesangst, die Schuldgefühle, der Scham, der für die kleine Ruth nur eine Reaktion auf ihr Trauma zuließ. Sie entfernte sich davon. Wann immer sie missbraucht wurde, schwebte sie über dem Geschehen. Fast so, als ob es gar nicht sie wäre. Sie trennte das Geschehene von ihrer Identität. Die Erfahrung war nicht ihre, sondern die eines anderen Mädchens, deren Gefühle sie nicht teilt. Was Ruth da beschreibt, ist ein häufiges Phänomen bei Opfern von Kindheitstraumata, das offiziell auch als dissoziative Störung bzw. einfach nur Dissoziation beschrieben wird. Die Betroffenen durchleben eine Trennung zwischen ihrer Identität, ihrem Bewusstsein, ihren Handlungen und ihrer Umgebung. Dieser dissoziative Zustand ermöglicht es ihnen, der Realität zu entfliehen und die traumatischen Erfahrungen in Schach zu halten. Das funktionierte für Ruth auch eine ganze Zeit. Schließlich hatte diese über 30 Jahre mit den Traumata gelebt. Ihr Psychologe vermutet, dass der Stress von Eds Krankenhausaufenthalt wegen eines möglichen Herzinfarkts in Kombination mit den Berichterstattungen zum BTK-Fall diese Traumata wieder hochgeholt haben könnte und Ruth deshalb wieder in einen dissoziativen Zustand geflohen ist und in diesem Zustand als The Poet agiert hat. Was dem Experten sehr wichtig ist, ist zu betonen, dass es sich hier nicht um eine dissoziative Identitätsstörung handeln würde. Denn der Poet war weder eine voll entwickelte Persönlichkeit noch eine eigenständige Identität. Es handelte sich dabei um ein alternatives Bewusstsein, an das sich Ruth weder erinnern noch dass sie wahrnehmen konnte, wenn sie in ihrem normalen Bewusstseinszustand war. Wenn Ruth ihre Geschichte teilt, dann tut sie das sichtlich emotional. Sie ist aufgewühlt, hat Angst vor der Reaktion, Aber sie tut das, um aufzuklären, um die Menschen irgendwie zu bewegen. Denn wenn man ihre Geschichte hört, dann soll man sie nicht einfach verurteilen, sondern verstehen, wie das Ganze passieren konnte. In all den Jahren, die vergangen sind, haben viele Menschen zu Ruth gehalten und Ed ganz vorne mit dabei. Er ist nie von ihrer Seite gewichen, hat sie in der schwersten Zeit ihres Lebens nicht alleine gelassen, war da bis zu seinem letzten Atemzug. Und auch Ruth ist 2019 mit 89 Jahren von uns gegangen. Ihre letzten Tage verbrachte sie mit den Menschen, die ihr wichtig waren, ihren Kindern, ihrer Familie. Und jetzt ist sie wieder mit Ed vereint.
Ja, krass. Ich habe das Gefühl, dieser Fall war so eine richtig krasse Achterbahnfahrt. Ich habe Amanda zwischendurch ein paar Mal unterbrochen, weil es so Momente gab, wo ich einfach so war, oh mein Gott, was für ein Fall. Was passiert da alles? Und ich war total irgendwie schockiert. Und es ging so hin und her. Und dann tatsächlich auch die Auflösung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr zwischenzeitlich auch schon mal so ganz leichte Gedanken in die Richtung der Auflösung hattet. Mhm. Ich habe sie immer wieder ganz schnell verdrängt. Und ich glaube, mit für mich so ein Moment, den ich irgendwie ganz, ganz sad fand, war, als sie Ed gesagt haben, dass sie die Identität haben. Und er so meinte, oh mein Gott, ja, perfekt, jetzt geht's los, richtig. Und für den dann ja auch so eine Welt eingestürzt sein muss, auf gewisse Art und Weise halt.
100%. Also für ihn, das ist ganz spannend, seine Reaktion, weil ja, du hast ja seit Jahren dieses Leben geführt, diese Angst. Und diese Angst, die sich wahnsinnig echt für dich angefühlt hat, weil sie sich ja auch für Ruth wahnsinnig echt angefühlt hat. Und seine Reaktion relativ früh war eine, die einen vielleicht überraschen kann, aber auch super verständlich ist. Und zwar war er irgendwann erleichtert. Weil für ihn war damit klar, es gibt niemanden, der es wirklich auf meine Frau abgesehen hat. Es gibt diesen Mann nicht. Es gibt niemanden, vor dem wir jetzt Angst haben müssen. Ja. Und das fand ich dann auch so spannend zu sehen, weil von außen betrachtet ergibt es auch Sinn.
Ich finde, das ist total die schöne Reaktion eigentlich. Mhm. Dass es nicht so ist, ach, ich wurde hier belogen und betrogen, sondern dass sie dann ja ganz schnell, schon bevor Ruth alles aufgearbeitet hatte, scheinbar im Herzen vielleicht zum richtigen Ergebnis gekommen ist.
Ja.
Was dann irgendwie dahinter steckte, dass das hier kein böswilliges Vorgehen in dem Sinne halt war, dass das hier nicht gemacht wurde mit dem Ziel, ihn hinters Licht zu führen oder so. Mhm. Und insofern finde ich das eigentlich schön, dass er dann sagt, hey, das Schönste ist erstmal, dass meine Frau nicht in Gefahr ist.
Ja, finde ich auch. Und er ist ja auch die Person, der, A, war er mit Ruth zusammen am meisten ja irgendwie involviert und auch Opfer von dem Ganzen. Und gleichzeitig kennt er Ruth aber ja auch am allerbesten. So, es ist ja auch, wenn man den Fall so ein bisschen verfolgt, und man muss sagen, dass es gar nicht so viele Informationen zu dem Fall gibt. Es gibt einen sehr langen, ausführlichen Artikel, den verlinke ich euch auch. Und es gab Gerüchte, dass Netflix dazu eine Serie machen wollen würde. Das war aber schon vor ein paar Jahren, haben sie wohl ein paar Rechte eingekauft. Aber bis heute habe ich nichts gesehen bei Netflix. Kommt vielleicht auch noch. Aber sonst gibt's relativ wenig und vermute, dass es natürlich auch ein bisschen überschattet wird von BTK. Aber man hört die Namen schon ab und zu dann auch gemeinsam irgendwie genannt werden. Zu der Zeit, wo das noch nicht klar war, dass es Ruth war, wurden die Namen ganz oft, also The Poets, Stalker, das Stalker wurde jetzt erst, glaube ich, hinzugefügt. Damals war es nur The Poet. Und BTK wurden ganz oft in einem Satz dann auch genannt. Und es gab eben lange Zeit eben auch Theorien, dass es vielleicht dieselbe Person sein könnte. Wenn man sich aber so ein bisschen beliest, wenn man gerade auch bei Reddit und in Kommentaren schaut, dann sind Leute vielleicht nicht sofort der gleichen Meinung, wie es Ed war, sondern die sehen eher böse Absichten. Und es gibt sehr viele Leute, die Ruth nicht glauben, beziehungsweise diese Erklärung ihres Therapeuten und von ihr, die dann später ja in die Öffentlichkeit getragen wurde, einfach nicht glauben. Und auf gewisse Art und Weise kann ich das irgendwie nachvollziehen. Weil natürlich ist es schwer, sich vorzustellen, dass Ruth das alles begangen hat, dass sie das alles getan hat. Einerseits, andererseits ganz detailreich beschreiben kann, was ihr angetan wurde, zum Beispiel die Entführungen. Und dass man dann aber sagt, nee, das hat sie alles in einem anderen Bewusstseinszustand gemacht. Und Das sehen wir in diesem Fall, aber das sehen wir auch in vielen anderen Fällen, wenn es um psychische Krankheiten, Störungen, etc. geht, dass, wenn es unsere Vorstellungskraft übersteigt, dass man gerne dazu tendiert, einfach daran nicht zu glauben. Und ich verstehe auch, dass es einfach schwer ist, das sich vorzustellen. Weil wenn man das selbst nicht erlebt hat, dann kommt es einem vielleicht auch unglaublich vor. Ich glaube aber, dass das mal wieder einer dieser Fälle ist, und davon hatten wir auch schon andere, in dem wir uns einfach eingestehen müssen, dass wir uns nicht alles vorstellen können. Dass viele Dinge einfach unseren Erfahrungen nicht entspricht und vielleicht auch unsere Lebensrealität übersteigt, weil wir einfach diese Realität nicht teilen. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, die Reaktion auf diese Erkenntnis darf nicht sein, dass wir es dann anzweifeln. Und das tun ja leider sehr viele, wenn es um diesen Fall geht. Und was dazu bestimmt auch beigetragen hat, ist natürlich, dass der Chief auch bis heute immer noch sagt, dass er ihr nicht glaubt und immer noch sagt, dass sie ganz genau wusste, was sie getan hat, dass sie ganz genau kalkuliert gehandelt hat und einfach diese Scharade da aufrechterhalten hat. Und ich glaube das nicht. Ich glaube ihr zu 100%, und ich glaube, dass wir auch akzeptieren müssen, dass es Menschen gibt, Psychologen, die mit ihr gearbeitet haben über Jahre, die es einfach auch besser wissen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, um sich vielleicht auch voll und ganz drauf einzulassen, müssen wir nochmal eine Sache, beziehungsweise möchte ich eine Sache gerne noch richtig stellen, beziehungsweise in einen Kontext stellen. Denn wir hatten ja dieses Verhör zwischen Mike Hill und Ruth. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch nochmal so ein bisschen detaillierter anzugucken, weil natürlich viele Personen, die zweifeln, sich auf dieses Verhör beziehen und sagen, naja, aber sie hat es doch gestanden. Sie hat doch da gestanden, dass sie diese Bilder gesehen hat und so weiter. Und ich glaube, dass alles, was sie in diesem Verhör gesagt hat, dass sie das nur gesagt hat, um Mike Hill zu gefallen, beziehungsweise um ihm das zu geben, was er offensichtlich wollte. Und dafür müssen wir auch so ein bisschen uns angucken, was Ruths Psychologe gesagt hat. Denn Ruth hat einige Traumata in ihrer Kindheit gehabt. Wir haben den sexuellen Missbrauch des Nachbarn, aber wir haben auch die Beziehung zu ihren Eltern. Denn die war eigentlich geprägt eben von einer unfassbaren Strenge. Sie wurde immer erzogen, dass sie keine Emotionen zeigen sollen. Tränen sind nur verschwendet. Als sich nämlich zum Beispiel Ruth dann anvertraut hat und über den Missbrauch gesprochen hat, war die Reaktion ihres Vaters einfach nur, dass er zu der Mutter gesagt hat, das trauen sie ihm nicht zu, das ist ein ganz freundlicher Nachbar. Also ihr wurde überhaupt nicht geglaubt und dementsprechend hat sie auch überhaupt keine Hilfestellung bekommen und hat dann ihren eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Und das war zum Beispiel, dass sie sich auch der Situation entzogen hat, und sie hatte so ihren Safe Space war die Scheune, die sie hatten, und da hat sie dann oft Gedichte gelesen und wurde dafür aber dann auch bestraft, dass sie eben weggelaufen sei. Und das heißt, all diese Aspekte wie die Gedichte, aber auch dieses rote Tuch, was ja dann später ein Bandana wird, sieht man dann ja in den Taten des Poets. Und aufgrund dieser Traumata ihres Elternhauses hatte Ruth schon immer ein Problem damit, wenn Menschen eben sehr wütend geworden sind. Und ihre direkte Reaktion auf Wut ist, sich klein zu machen, ruhig zu werden, zu versuchen, die Situation zu deeskalieren. Und das kann man natürlich am einfachsten, indem man das tut, was man vermutet, was die Person vielleicht wütend macht, und sie vielleicht ruhig stimmen würde. Und wie Mike Hill sich verhalten hat, seine Stimme war lauter, er hat ja selber auch gesagt, so, er wird jetzt der Bad Cop. Und es gab eine Situation zum Beispiel, die habe ich nicht geschildert, weil ich sie gerne einordnen wollte. Er hat ja einmal ihren Kopf so in die Hände genommen, damit sie ihn anguckt. Und danach hat er ihren Kopf fallen lassen und der ist auf den Tisch geknallt. Und danach hat er immer wieder, wie wir es auch aus anderen Verhören kennen, so diese typischen Verhörmethoden von Druck aufbauen und du lügst und Vorwürfen und das alles in einer erhobenen Stimme. Was für Ruth sich einfach angefühlt hat wie Wut, wie eine Aggression. Es war ja auch eine Aggression. Und dass ihre direkte Reaktion darauf ist, ihm das zu geben, was er wollte. Und das ist ein Geständnis zuzugeben. Und das hat sie ja kurz danach sogar gesagt. Sie hat ja gesagt, das, was sie ihm gerade erzählt, ist keine Erinnerung. Es sind keine echten Erinnerungen, die sie hat, sondern die logischen Schlussfolgerung. Sie ist einfach nur durchgegangen, okay, wenn ich der Poet bin, wie muss es dann gewesen sein? Okay, zu dem See, da war ja nicht, oder dieser Park, da war nicht mein Auto, also muss ich mit dem Bus gefahren sein. So hat sie ihr Geständnis abgegeben. Und für mich ergibt das total viel Sinn, ihre Reaktion. Und deswegen würde ich auch all das, was sie da gesagt hat, beziehungsweise überhaupt anzudeuten, dass sie eine Erinnerung daran hat, glaube ich, stimmt nicht. Ich glaube, dass sie, und das sagen sie ja dann später auch, dass sie keinerlei Erinnerung an diesen alternativen Bewusstseinszustand hat. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend, weil das heißt, wir wissen nichts, weil sie sich selbst nicht erinnern kann, all diese Dinge getan zu haben.
Ja, ich finde es sowieso, ich glaube, was wir hier für ein Problem auch einfach haben, ist, dass, das hast du ja schon ein bisschen angesprochen, Menschen halt ganz oft von sich selbst ausgehen und sagen würden, hä, nie würde ich was gestehen, was ich nicht getan habe. Aber man kann halt gar nicht, glaube ich, oft nachvollziehen, wie sehr traumatische Erfahrungen wirklich komplett das ganze Gehirn prägen und die Abläufe und die Reaktionen. Das sind ja Sachen, auf die man gar keinen bewussten Einfluss dann teilweise hat. Ich weiß nicht, ob es genau hier einschlägig ist, aber ich finde, es ist so eine Sache, die wir bei True Crime immer öfter sehen und die wir auch in anderen Fällen gesehen haben, wo Leute Reaktionen zum Beispiel nicht glauben konnten oder Opfern und Betroffenen später nicht geglaubt wurden, weil wenig Bewusstsein, glaube ich, lange dafür geherrscht hat, dass es eben nicht nur Fight oder Flight gibt zum Beispiel in bestimmten Situationen, sondern dass es auch diese Reaktion, wie du beschrieben hast, Befriending gibt, Appeasement oder dieses Fawn. Also so ganz viele Möglichkeiten, in die Menschen verfallen in solchen Reaktionen. Und hier haben wir eine Person, die durch ganz krasse Traumata auch geprägt ist, wahrscheinlich in ihrer Reaktion und vor allem, wie sie die Situation halt wahrgenommen hat. Ja. Und ich finde das immer total schade, wenn dann wirklich immer mit so einem ganz engen Blick auf eine Situation geguckt wird und die danach dann beurteilt wird.
Ja.
Ohne einfach diese komplexen Möglichkeiten, wie ein Mensch auch durch seine oder ihre Erfahrung gelernt hat, mit solchen als bedrohlich oder möglicherweise sogar lebensbedrohlich empfundene Situationen umzugehen. Weil die Sache, ich glaube, was man auch im Kopf irgendwie haben muss, ist, wir können objektiv drauf gucken. Und wir wissen, sie war jetzt mit einem Polizisten an einem sicheren Ort. Für sie bestand keine Lebensgefahr. Das wissen wir objektiv. Das weiß ihr Körper aber nicht. Wenn da Situationen, Sachen vorgekommen sind, weiß ihr Körper das ja unter Umständen nicht, dass das jetzt hier eine nicht lebensbedrohliche Situation ist. Und ich glaube, das ist für viele Menschen total schwer nachzuvollziehen, dass das so unterbewusst ist und dass diese Reaktionen so eingebrannt sind durch die Erlebnisse oft. Also ich bin ja, ihr wisst es, es sind ja keine psychologischen Sachen, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die wir so oft schon beobachtet haben.
Ja.
Und wo ich es immer so schade finde, wenn dieses Bewusstsein dafür nicht ist, wo Leute auch sagen, ja, verhalte dich doch halt zum Beispiel anders. Oder, hä, warum ist das denn so? Ja, das ist nichts, was Leute bewusst handeln und das ist nichts Rationales.
Und das weiß die Person oftmals in dem Moment auch nicht. Und jetzt, ich sage es jetzt einfach kurz, weil vielleicht gibt es dem jetzt auch noch ein bisschen was. Vielleicht fühlt ihr euch auch verstanden, weil ich habe das auch. Also ich habe eine ähnliche Reaktion auf Situationen. Eine Reaktion, die auf die kleinste Situation nicht rational oftmals ist und der Situation nicht entsprechend. Und mein Körper ganz oft, auch bei den kleinsten, und bei mir ist es ähnlich auch wie bei Ruth, also wir haben andere Geschichten, aber bei mir ist es auch Aggression und Wut. Und da reicht auch manchmal, dass jemand nur seine Stimme erhebt. Und mein Körper geht direkt auf, als ob es eine ganz krasse Leben oder es geht um Leben und Tod Situation wäre. Aber genau wie du gesagt hast, so ich konnte das sofort nachvollziehen. Aber selbst wenn nicht, und ich kann ja viele andere Dinge dann nicht mehr nachvollziehen, glaube ich, dass man das einfach anerkennen muss. Und ich habe ganz kurz ja am Ende über Dissoziation, beziehungsweise bei ihr ist es eine dissoziative Störung, die da diagnostiziert wurde, gesprochen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz darüber reden, damit man es vielleicht ein ganz kleines bisschen sich besser vorstellen kann. Denn Dissoziation haben alle Menschen. Die haben wir alle. Und das habt ihr auch alle schon mal erlebt. Das ist dieses Gefühl von, ich habe etwas getan, aber ich kann mich da gar nicht so genau dran erinnern. So meine Gedanken waren irgendwo ganz anders, aber mein Körper hat gehandelt. Das kann sein, ihr habt euch irgendwas zu essen gemacht und ihr erinnert euch nicht daran, den Apfel geschnitten zu haben, aber ihr sitzt mit einem Apfel auf der Couch. Das heißt, ihr wisst, ihr müsst ihn geschnitten haben. Das ist die logische Schlussfolgerung. Und trotzdem habt ihr nicht so ein Bewusstsein dafür, für jeden einzelnen Schritt, den ihr durchgangen seid. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Erklärungen und Gründe dafür. Unser Gehirn ist halt einfach krass, muss ich sagen. Aber ich bin sicher, jeder hat schon mal irgendwie so ein Gefühl gehabt, so, oh, ich erinnere mich jetzt nicht hundertprozentig daran.
Ja, die ganze Zeit. Ich glaube, Das kennt man auch so, man nimmt ja nicht alles wahr. Also man muss ja, also falsch, es ist nicht, dass man nicht alles wahrnimmt, sondern es ist ja eher so, dass das Gehirn ja versuchen muss, irgendwie zu filtern. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, so ein bisschen das, was auch manchmal so als Autopilot, also Autopilot beschrieben wird. So dieser Zustand, wo man vielleicht Sachen macht, mir fällt es an einer Sache richtig gut auf, das fällt mir gerade ein. Mein Freund hatte sich nämlich eine Zeit lang immer gewundert, warum an sehr random Orten in der Wohnung Süßigkeitenpapier war. So an ganz Orten, die überhaupt keinen Sinn ergeben, da Süßigkeitenpapier. Bis er irgendwann mal beobachtet hat, wie ich einfach so durch die Wohnung gehe, eine Süßigkeit esse und ohne irgendwie das mitzukriegen scheinbar einfach die Süßigkeitenpapiere irgendwo hingepackt habe. Ich konnte mich aber nicht dran erinnern. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nicht bewusst gemacht. Mm. Aber die Süßigkeitenpapiere waren dann halt einfach immer irgendwo.
Ja.
Und ich glaube, so war es. Weil ich habe ja nicht bewusst gesagt, ich packe jetzt hier das Süßigkeitenpapier rein, es war dann halt einfach weg.
Ja, genau. Ja, das ist halt ein super Beispiel, weil es einfach ganz normal ist. So, jeder Mensch hat irgendwie Dissoziation und es ist nicht automatisch eine Störung. Das ist eigentlich Teil unseres Lebens. Es kann eben gerade zum Beispiel bei Traumata, aber es gibt viele Möglichkeiten, warum es dann auch zu einer Störung werden kann. Und auch das ist dann eher wie ein Spektrum. Also es gibt Leute, die dann wirklich vielleicht nur für einen kurzen Zeitpunkt sich nicht daran erinnern, gewisse Dinge getan zu haben, aber dann vielleicht Minuten später schon wieder in ihrem, ich bezeichne es jetzt mal als normalen Bewusstseinszustand, bleiben. Es gibt aber auch dann ganz andere Ausprägungen, in denen es dann vielleicht wirklich längere Zeit ist, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Ruth sehen. Da waren es ja zum Teil wirklich Stunden dann zum Teil, die vergangen sind, an die sie sich danach einfach auch nicht erinnern konnte. Und eine ganz extreme Ausprägung ist dann das, was wir als dissoziative Identitätsstörung kennen, was ja leider auch, finde ich, sehr oft zum Beispiel in Filmen, gerade Horrorfilmen benutzt wird und nicht immer sehr realistisch dargestellt wird. Aber was dann eben zum Beispiel zeigt, dass Menschen echte, ausgeformte Identitäten haben, die in diesen Phasen dann quasi übernehmen. Ich finde bei solchen Themen, ich finde das mega spannend und ich habe super viel dazu gelesen. Aber wie Marike auch schon gesagt hat, wir sind keine Psychologinnen. Gleichzeitig wollen wir aber darüber reden, weil ich es auch wichtig finde, darüber zu reden, damit wir uns, damit man einfach drüber nachdenkt. Und
ja, und ich finde es insofern total wichtig, darüber zu reden, weil es, glaube ich, in vielen Teilen der Bevölkerung überhaupt auch immer noch die Frage gibt, ist das nicht ausgedacht zum Beispiel bei vielen Sachen?
Ja.
Wie jetzt in dem Fall zum Beispiel. Aber auch, weil, du hast es angesprochen, in Horrorfilmen, in Thrillern, ganz viele psychische Störungen, Krankheiten, Erscheinungsbilder etc. oft halt als Mittel zum Horror eingesetzt werden, teilweise extrem verzerrt dargestellt werden. Also, und das finde ich so problematisch, dass hier für so einen Effekt, für so einen Schauereffekt oder einen Gruseleffekt Themen, die eigentlich unglaublich wichtig sind, worüber wir als Gesellschaft vielleicht mehr wissen müssten, dann in ein ganz krasses Licht gezogen werden. Geht ja auch zum Beispiel um die Darstellung von Menschen auf dem Autismus-Spektrum.
Ja.
Und so, das wird so verzerrt dargestellt, vieles. Und so Stereotyp und dann als einfach nur als Mittel zum Zweck, zum Entertainment. Ja.
Und was es natürlich auch tut, ist es, dass man es mit was Bösem assoziiert. Gerade wenn es dann der große Plot-Twist ist, der Mörder irgendwie hat. Das sind alles unterschiedliche Identitäten zum Beispiel gewesen. Natürlich, wenn du es oft genug siehst, dann wird es abgespeichert bei uns, oh, diese Diagnose heißt Gefahr zum Beispiel, dass wir vielleicht gar nicht mehr so offen auch sind für den Austausch und darüber zu lernen. Und die Betroffenen leiden darunter ja als allererste. Deswegen muss man dagegen, glaube ich, einfach vielleicht nochmal stellen, die Fakten als solche sehen. Und der Fakt ist, dass es das gibt. Und der Fakt ist, dass Menschen, die unter einer dissoziativen Störung leiden, sich nicht erinnern können danach. Und was ich hier noch sagen wollte, ist, weil natürlich Leute nicht nur die ganze Geschichte hinterfragt haben, sondern sie haben dann auch angefangen zu hinterfragen, war das denn damals dann mit dem Vorfall, als sie 16 war, ist das dann auch schon nicht echt gewesen? War sie das auch schon selber? Und ich glaube, da muss man einfach Ruth glauben. Und Ruth sagt glasklar, dass es das gab. Und sie kann ja unterscheiden zwischen, das sind Dinge, die mir passiert sind, an die erinnere ich mich, und das sind Dinge, an die erinnere ich mich nicht. Als ich der Poet war jetzt zum Beispiel, um es jetzt vereinfacht zu sagen.
Ich glaube, wenn es zum Beispiel so wäre, dass der erste Vorfall ausgedacht worden wäre, wäre das ja auch unter Umständen, wenn man jetzt sich in der Erklärung zum Beispiel also wenn das alles so ausgedacht ist und so, hätte man den ja auch super einfach als Erklärung heranziehen können. Dass man sagt, ja, ich hatte mir das damals ausgedacht und irgendwie kam meine Psyche damit nicht klar und deswegen habe ich das immer, es hat immer mit mir rumort und deswegen wollte ich mich, weißt du, was ich meine? Man
ja,
hätte
genau.
das, wenn das alles so ausgedacht und alles so zusammengesponnen wäre und jeglichem Fundament entbehren würde, hätte man damit ja die Möglichkeit gehabt, eine vielleicht für die Öffentlichkeit noch viel besser verdauliche oder verdaubare Geschichte daraus zu stricken, in Anführungsstrichen, indem man das halt nutzt und
ja,
dann
stimmt.
quasi wie so eine, ja, ich wollte mich selbst für meine Lüge bestrafen oder so. Jetzt einfach nur so, wenn das wirklich alles nicht, also hier haben wir ja diese Aussage vom Psychologen und so. Mhm. Ich meine nur, wenn es wirklich alles Humbug wäre und ausgedacht und einfach nur eine Möglichkeit, Verantwortung wegzuschieben, dann hätte man das ja auch noch einfach mit einbauen können, denke ich persönlich.
Ja,
hätte voll. Vielleicht noch eine ganz runde, ganz toll ausgearbeitete Storytelling-Geschichte irgendwie draus machen können. Und ich glaube auch, warum solltest du die eine Sache zugehen und erarbeiten und so und dann da sagen, nein, das ist passiert, weil wir wissen auch, dass genau solche Sachen passieren.
Ja.
Das ist ja das Krasse, dass es Menschen gibt, die Frauen so sehr hassen, dass sie Menschen so etwas antun.
Genau.
Ich habe noch gerade so ein bisschen über die Reaktion von diesem Chief nachgedacht. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch bewusst gesagt, hier war keine böswillige Absicht und so. Und wir wissen, dass ja für gewöhnlich zumindest Staatsanwaltschaften in den USA eigentlich eher anklagefreudig sind, würde ich behaupten. Je nach Fall. Aber ich habe auch überlegt, wie der Chief handelt. Und ich frage mich manchmal auch, ob das, wenn du lange in deinem Job bist und so. Und wenn du irgendwann manchmal anerkennst, vielleicht, dass Leute manchmal auch handeln, ohne dass du die Beweggründe vielleicht wirklich nachvollziehen kannst und dass Leute vielleicht auch manchmal Sachen machen, die sie gar nicht verstehen können und wo keine böswillige Absicht ist, auch wenn es von außen vielleicht so erscheinen mag, dass das manchmal vielleicht deine ganze Karriere und deinen Blick auf deine Karriere und auf die Welt, die du bis jetzt gepflegt hast, sehr in Frage stellen kann.
Mhm.
Und ich glaube, es ist manchmal für Menschen einfach schwer, mit dem Weltbild, was sie sich über so lange aufgebaut haben, zu brechen.
Ja.
Das umzuformen, es umzustrukturieren. Und ich glaube, sowas kann dazu führen, wenn man sowas anerkennt. Und vielleicht kann das auch manchmal der Grund sein. Es kann natürlich 1000 Gründe sein, so. Aber ich glaube manchmal, dass es auch einfacher ist, zum Beispiel bei Leuten davon auszugehen. So, wenn mir zum Beispiel auf der Straße jemand auch blöd kommt und die Person sagt, boah, hier irgendwas, ist es auf den ersten Blick einfacher zu sagen, ach, ist ein Arschloch, da muss ich nicht weiter drüber nachdenken. In dem Moment, in dem ich sage, ja, vielleicht hatte die Person einen schlechten Tag und ich fange erstmal an und so, ist es viel komplexer und führt zu mehr Empathie und mehr Verständnis und man nimmt es vielleicht auch nicht so persönlich, aber das andere ist sehr viel einfacher. Und wenn du das bei einer Person anerkennst, dann guckst du vielleicht zurück und denkst, habe ich vielleicht andere Leute mal falsch behandelt oder falsch bewertet oder waren meine Wertungen in der Vergangenheit immer richtig? Wenn ich jetzt auf einmal anerkenne, dass so etwas möglich ist, vielleicht muss ich mit einem neuen Blickwinkel oder mit einem neuen Blick auf das gucken, was ich in der Vergangenheit gemacht habe.
Ich glaube, du hast auch einen guten Punkt angesprochen, weil grundsätzlich würde ich das auch erstmal so unterschreiben. Zusätzlich in diesem Fall würde ich noch sagen, dass da natürlich Emotionen eine Rolle gespielt haben. Denn was man sagen muss, ist, er ist, wenn ihr euch ein bisschen zu BTK belesen habt, ein paar Videos euch angeguckt habt, dann seht ihr ihn. Also er spricht, er ist halt der Chief gewesen zu der Zeit, hat viele Pressekonferenzen gegeben und war sehr involviert, was BTK angeht. Das heißt, ich kann mir schon auch vorstellen und auch verstehen, dass er sauer ist, dass so ein ganzes Team, während ein Serienmörder nicht gefasst wird, an diesem Fall arbeitet, super viel Kraft da reinsteckt, die sie dann im Nachhinein auch hätten in die Suche nach BTK stecken können, weil er war natürlich das Gesicht, was ständig die Fragen gestellt bekommen hat. Er wurde kritisiert. Und ich verstehe, dass du dann auch irgendwie vielleicht sauer bist und auch einfach denkst, na toll, die hat mich jetzt hier, die hat uns alle aufgehalten, jahrelang, die hat uns Geld gekostet.
Ja. Und vielleicht ist es dann einfacher zu sagen, das war mit Absicht, weil in dem Moment, in dem du anerkennst, dass sie das nicht mit Absicht gemacht hat, hast du auf einmal keine Person mehr, gegen die du deine Aggressionen oder deine negativen Gefühle richten kannst. Weil auf einmal keine Täterin mehr da ist. das haben wir ja so oft, dass Leute immer einen Täter brauchen oder eine Täterin, eine Person, auf die negative Gefühle zu richten sind. Und wenn du diese ganzen negativen Gefühle hast, du willst wahrscheinlich einfach, dass die sich auf jemanden richten können. Weil natürlich, ich wäre auch, also auch als Privatperson ist man, glaube ich, immer auch schockiert und findet es unglaublich schrecklich, wenn Ressourcen in der Strafverfolgung, gerade in so einem wichtigen Fall, wo es um ganz viele Menschenleben ging, verschwendet werden auf gewisse Art und Weise. Und ich glaube, das ist halt einfach grundsätzlich einfacher, manchmal dann so durchs Leben zu gehen. Dann einfach schwarz-weiß dann einfach manchmal drauf zu gucken. Auch total. Als Selbstschutz. Weil du bist ja jeden Tag damit konfrontiert. Vielleicht kannst du dich in manchen Situationen dir auch gar nicht den Gedankengang erlauben. Erkenne ich das an. Du solltest es, weil wir das eigentlich in einem Strafverfolgungssystem brauchen, dass Gedanken extrem präzise und komplex sind, weil es komplexe, präzise Situationen sind. Aber ich glaube, dass du manchmal einfach auch in dieses Schubladendenken reingehen wirst.
Ja, total. Und ich glaube auch, dass er natürlich eine sehr krasse Distanz zu Ruth hatte, im Gegensatz zu den anderen. Und eine Distanz ist ja eigentlich auch gut. Ich glaube, das ist immer so schwierig. Ich glaube, es ist so eine ganz krasse Gratwanderung, wie viel Sympathie du auch aufbringen kannst, ohne dass es vielleicht deinen Blick auch vernebelt. Aber die anderen involvierten Lieutenants und Beamten, Polizisten, Polizistinnen waren ja sehr nah dran. Und die haben alle das Gleiche ja auch erwägt. Also es war jetzt nicht, dass keiner die ja verdächtigt hat, dass Ed und Ruth dahinter stecken können. Das habe ich ja auch im Fall gesagt. Und es war ja nicht so, wie er es dann dargestellt hat, oh, die waren alle irgendwie von ihrer Sympathie irgendwie eingenommen. Sondern die haben es erwägt, in Erwägung gezogen. Sie haben ermittelt. Und es gab aber sehr viele Leute, wie Ärzte und Ärztinnen, die gesagt haben, sie hätte sich nicht so verletzen können. Und das ist natürlich auch eine Frage, die bis jetzt auch unbeantwortet blieb. Ne? Also es gibt, es gibt, glaube ich, viele Fragen, die nicht ganz beantwortet sind, wenn man sich alles anguckt. Ja. Auch viele Fragen, die ich mir noch gestellt habe. Eben, A, wie hat sie sich so verletzt? Muss sie sich das Messer irgendwie, muss sie das dann in den Sitz geklemmt haben oder so, dass sie sich so im Rücken verletzen konnte?
Das wahrscheinlich fixiert gewesen sein.
Ja, genau. Irgendwo muss es halt fixiert gewesen sein, genau. Dann aber auch so, okay, die Schrift wurde dann scheinbar so gut verfälscht, dass selbst Experten und Expertinnen, die diese Proben analysiert haben, keine Parallelen zu ihrer Schrift gesehen haben. Eine Erklärung, die sie gegeben hat, aber von der wir jetzt auch nicht wissen, ob es, ich glaube, das war in dem Verhör. Und da bin ich ja eher gewillt, nichts zu glauben, was in dem Verhör von ihr wirklich gesagt wurde. Dass zum Beispiel dieser Stempel von Oklahoma, dass sie da einfach gefragt hätte, ob man einen anderen Stempel benutzen kann und die Leute ja gesagt hätten. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Poststationen in den 80ern in Kansas, ob das einfach geht, dass man irgendwo hingeht und sagt, haben Sie einen Stempel aus Oklahoma? Und die sagen ja. Ist halt
das
auch
kann
noch.
Ich mir gar nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Aber dass sie nach Oklahoma gefahren ist, scheint irgendwie auch nicht so super wahrscheinlich. Aber gut, es gibt eine lange Liste von Dingen, für die es einfach keine Erklärung gibt. Und deswegen verstehe ich irgendwann dann schon, dass Leute zweifeln.
Dann müsste man ja eher an der Polizei zweifeln, oder?
Genau.
Nicht? An der Tatsache, dass sie das war überhaupt.
Ja.
Oder? Also das sind ja jetzt, also die Sachen, die ich jetzt hier zweifelhaft finden würde, sind eigentlich eher Sachen, die für eine Unschuld sprechen würden. Also die Zweifel sehen würden, zumindest an der offiziellen Theorie, finde ich.
Ja, total.
Ich frage mich, ob, was sie gemacht hat, zum Beispiel mit der anderen Hand schreiben.
Das kann natürlich sein.
Weil ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo wir darüber geredet haben, weil es war ganz interessant, weil wir Leute am Tisch hatten, die Linkshänder waren und dann zu Rechtshändern umerzogen wurden. Ich bin jetzt zum Beispiel Linkshänderin und so. Und eine Person, die mit beiden Händen alles perfekt machen konnte zum Beispiel. Es war ganz interessant, darüber zu reden, was man machen kann mit den Händen und so. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht ist das sowas.
Ja.
Wie man es recht gut verfälschen könnte, theoretisch. Weil du hast doch gesagt, es war so eine ganz große, kindermäßige, krakelige Schrift.
Ja. Also wir posten euch Bilder bei Instagram, dann könnt ihr euch das auch angucken. Genau, es ist eine große, also auch ein Großbuchstaben. Und es sieht, also für mich sieht es total aus wie eine Kinderschrift. Weißt du, wenn du so früher gelernt hast. Und jetzt, wo du es sagst, wenn ich mit links schreibe, sieht es, glaube ich, exakt so aus tatsächlich. Ich habe nämlich keine Fähigkeit, mit links zu schreiben.
Ich bin gar nicht so schlecht mit rechts. Und es sieht, glaube ich, auch sogar, also ich habe ja eine ganz komische Schrift, aber sieht auch so ein bisschen so aus. Glaube ich meine, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Leuten, wo es nicht ist, wo vielleicht zum Beispiel so diese Möglichkeit mit der anderen Hand zu schreiben viel, viel schlechter ausgeprägt ist.
Ja,
Wobei ich frage mich, ob nicht Experten sowas mit...
Das...
Können Experten sowas mit einbeziehen? Wahrscheinlich musst du das eigentlich auf dem Schirm haben,
oder? Eigentlich schon. Wir sind natürlich immer noch in den 80ern. Ich weiß nicht. Vielleicht war es damals nicht so. Vielleicht nicht. Aber eigentlich heutzutage würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass man das berücksichtigt. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass, also soweit ich es verstanden habe, haben sie es halt mit Schriftproben verglichen. Nicht sie jetzt gebeten, kannst du das Gleiche mal mit links und rechts schreiben zum Beispiel. So sehr war sie ja dann doch nicht verdächtig zu der Zeit. Das hätte man dann nachher vielleicht machen können, aber da hatte man sie ja relativ schnell überführt, in Anführungszeichen, als man gesehen hat, dass sie einen Brief verschickt hat. Und ich finde schon, dass das ziemlich klar auch dann dafür spricht, weil, und die anderen Punkte ja auch, Marike und ich hatten, glaube ich, kurz in der Unterbrechung drüber gesprochen, so, ja, dass da nie was von den Kameras aufgezeichnet wurde, dass die Briefe manchmal einfach aufgehört haben und wenn sie halt zum Beispiel weg waren, dass keiner der Polizeibeamten da irgendwen gesehen hat, die Nachbarn und so weiter. Ich finde, das spricht schon sehr dafür. Plus, dass alles an öffentlichen Orten passiert ist, immer an der gleichen Stelle bei dieser Shoppingstraße und dass nie jemand das gesehen hat am helllichten Tag. Da glaube ich natürlich schon daran, dass das vielleicht einfach die Erklärung ist. Aber natürlich habe ich auch überlegt, ohne daran zu zweifeln, dass ihre Diagnosen nicht stimmen oder ihre das, was sie aufgearbeitet hat, nicht stimmt. Das ist für mich jetzt separat. Aber natürlich habe ich auch überlegt, so was ist, wenn es auch ein Mittelding gibt? Was ist, wenn das Trauma und vielleicht diese Dissoziation sie wirklich nur dazu gebracht hat, die Briefe zu schreiben, aber es wirklich auch noch einen Mann gab? So, das habe ich natürlich auch alles durchgespielt, weil ich saß da ja schon auch, als ich jetzt mich mit dem Fall beschäftigt habe und war auch so, ach, gibt es noch eine andere Erklärung, außer sie hat die ganze Zeit gelogen und sie hat alles mit Absicht inszeniert. Gibt es noch eine dritte Option, dass einige Dinge vielleicht von ihr waren, wie die Briefe zum Beispiel, aber die Taten nicht und dass die aber das Trauma vielleicht getriggert haben auch zum Beispiel.
Oder dass es echt losging und sie übernommen hat.
Ja, genau. Genau. Und was auch dafür sprechen könnte, sind die Anrufe. Denn die sind für mich auch noch nicht ganz klar. Weil es steht zwar nirgends ganz spezifisch irgendwie, dass Ed immer rangegangen ist, wenn er alleine war oder dass Ruth dabei war. Aber so viele Anrufe, wie es gab, gehe ich mal davon aus, dass es schon welche gab, wo Ruth und Ed auch zusammen waren. Sonst wäre es ja vielleicht Ed auch aufgefallen. Wer hat dann angerufen, wenn Ed rangegangen ist? Also hatte Ruth das irgendwie geplant? Oder war das zu einer Zeit, wo es vielleicht wirklich jemanden gab, der sie vielleicht erpressen wollte mit diesen Zeitungsartikeln? Vielleicht stimmte auch das und der erste Anruf war zum Beispiel auch echt. Oder was ist, wenn auch nicht alle Briefe von ihr waren, sondern es dann Trittbrettfahrer gab zum Beispiel? So, das habe ich mir dann auch überlegt. Dann wüsste man, das könnte Oklahoma erklären zum Beispiel. Dass vielleicht einfach nur jemand Aufmerksamkeit wollte. Das sehen wir ja auch oft bei True Crime.
Zumal, du hattest ja gesagt, dass sie auch bemerkt hatten, dass sich die Briefe im Laufe der Zeit ganz stark verändert haben.
Ja.
Das finde ich auch interessant. Stimmt. Dass, wenn man da gesagt hat, hey, also die Frage ist halt, wie es mit der Schrift ist. Weil da, ich glaube, dass bei so einer krakeligen Schrift das authentisch nachzumachen, stelle ich mir auch recht schwer vor, muss ich gestehen.
Ja.
Aber so, wenn man auch das Gefühl hat, der Ton und die Wörter und so, alles wird krasser und verändert sich mehr. Ja, wer weiß.
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, theoretisch ist es möglich, weil zum Beispiel der Valentinstagsbrief wurde abgedruckt in der Zeitung im Original. Also die Schrift war bekannt. Also theoretisch hätte ab dem Moment auch jemand das fälschen können. Das weiß ich halt faktisch. Ich weiß nicht, wie genau man diese Briefe angeguckt hat und überhaupt in Erwägung gezogen hat, dass die nicht von einer Person sind. Ich kann es mir schon vorstellen, dass das getan wurde, weil das jetzt für mich sehr naheliegend klingt. Aber das weiß ich einfach nicht.
Ganz ehrlich, das halte ich für gar nicht abwegig, weil wir... Also das ist ja eine Sache, die, wenn es um Briefe geht irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es immer Trittbrettfahrer gibt. Es gibt immer Leute, die irgendwie, wenn wir auch irgendwelche Ermittlungen haben und es wird um Hinweise gebeten, es gibt immer so viele Menschen, die sich als Täter und Täterin ausgeben, die Sachen fälschen und alles Mögliche.
Ja.
Und gerade hier, wenn es um so mysteriöse Briefe geht, das heißt, wo man jetzt nicht sich darstellt als Person, die wirklich krasse Verbrechen begangen hat. Also, ist, ja, glaube ich, die Hemmschwelle vielleicht, das nachzumachen, recht niedrig, weil ich denke gerade einfach an Fälle, die wir schon gehabt hatten, wo dann auch im Nachhinein festgestellt, ach, das war ein Teenager, der das gemacht hat, zum Beispiel. Oder jemand, der, wo die Person lustig sein wollte, das als Scherz gemacht hat.
Ja.
Ich finde das, das wäre super interessant, dass man sagt, dass da, wo die Erklärung schwer ist, weil sie die nicht geschickt hat, aber sie kann nicht sagen, dass sie die nicht geschickt hat, weil sie es nicht weiß. Ja, das ist alles echt interessant.
Ja, voll, weil so ganz befriedigend ist das offensichtlich nicht. Ja, wahrscheinlich kommen einem im Nachhinein auch noch irgendwie Gedanken vielleicht. Ich bin sehr gespannt, was eure Gedanken sind, ob euch noch irgendwie was einfällt, ob euch noch was komisch vorgekommen ist und ob ihr den Fall auch kanntet. Das würde mich auch sehr interessieren. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break.
Yay! Ja, ich habe heute eine, wie ich finde, total spannende Puppy Break dabei. Ich habe nämlich einen Instagram-Post gesehen, wo es um die Lebensdauer eines bestimmten Tieres ging, die mit 393 Jahren angegeben wurde. Also nicht die Lebensdauer, sondern in dem Fall das Alter eines einzelnen Individuums. Und ich dachte, 393 Jahre, und ich will es nicht lange spannend machen. Bei diesem Wirbeltier handelt es sich um Haie, und zwar um sogenannte Grönlandhaie. Die leben, ja, man kann es sich vorstellen, in sehr kalten Gefilden und schwimmen da ganz gechillt wirklich und ganz langsam umher. Und man hat immer wieder Grönlandhaie gefangen. Früher hat man aus dem Fett der Haie Maschinenöl gemacht, weswegen die Grönlandhaie auch ganz, ganz krass gejagt wurden und sich die Zahl ganz dramatisch reduziert hat. Aber es gibt immer noch Grönlandhaie und ab und zu werden auch tote Grönlandhaie gefunden und die werden dann analysiert und man versucht so immer herauszufinden, wie alt die Haie sind. Wir wissen es aus solchen Analysen, meistens kann man das nicht genau aufs Jahr machen. Also diese 393 Jahre, über die ich bei Instagram gestolpert bin, sind ein bisschen zu spezifisch. Aber man kann immer so ein gewisses grobes Alter angeben, zum Beispiel irgendwo zwischen 300 und 500 Jahren. Und wo es man dann zum Beispiel sagt, dieses Individuum war wahrscheinlich vielleicht so um die 400 Jahre alt. Und das finde ich einfach total interessant, dass es einfach Haie gibt, die so eine riesige Lebenserwartung haben, also dass sie bis zu 500 Jahre alt werden und dass es da einfach Lebewesen gibt in den Tiefen unseres Meers, die seit Jahrhunderten da im Dunkeln herumschwimmen. Die Tatsache, dass sie in so eisigen Gefilden unterwegs sind, ist möglicherweise auch eine der Erklärungen, warum sie so alt werden. Man sagt nämlich, dass möglicherweise der Stoffwechsel auf Sparflamme läuft in der Kälte und dass das einer der Gründe ist. Und ich fand das einfach nur so krass. Stellt euch das mal vor, was diese Haie alles natürlich nicht mitbekommen haben, da wo sie leben, aber wie lange diese Haie schon unterwegs sind. Ich fand das so interessant, auch dass man halt immer wieder rausguckt, wie alt die verschiedenen Haie sind. Und ich weiß nicht, kennt ihr das manchmal, wie wenn man darüber nachdenkt, wie groß das Universum ist, was ich in meinem Fall zum Beispiel nicht machen sollte? Ich darf eigentlich nicht darüber nachdenken. Aber irgendwie hat auf eine ganz kleine andere Art und Weise diese Existenz dieser Haie ja auch irgendwie in meinem Gehirn irgendwie was angestellt. Ich weiß auch nicht. Und deswegen wollte ich das unbedingt mit euch teilen, weil ich das einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie krass ich diesen Fakt fand.
Ja, ich finde das auch richtig krass, vor allem das, was du gerade gesagt hast mit der Größe des Universums. Ich habe das ganz oft mit dem Ozean oder mit Meeren tatsächlich. Weil es gibt auch immer wieder so Statistiken von, ich weiß leider die Zahlen nicht, aber das ganz wenig ja eigentlich von den Meeren und was für Tiere und was geht, erforscht ist und dass noch sehr viel unbekannt ist. Und das hat in mir auch, das löst immer so ein ganz komisches Gefühl aus, sich vorzustellen, was da noch alles ist. Und dann, wenn ich höre, dass es da eben Jahrhundert irgendwie alte Tiere gibt, die, ja, finde ich ultra beeindruckend zum einen und irgendwie, ja.
Es gibt wohl auch Muscheln, die zum Beispiel total alt sind und auch andere Wirbeltiere wohl.
Ja.
Aber ich fand das einfach so, allein diese Vorstellung, dass diese Haie sich so durch dieses Wasser schieben, so lange.
Voll.
Ja. Und es ist das, was du sagst, so die Ozeane sind nur zu so einem geringen Teil erforscht, wie ja zum Beispiel auch der Regenwald. Das finde ich immer wieder total beeindruckend. Und ich hatte das ganz krass, als dieses U-Boot-Unglück war.
Ja, stimmt.
Mit der Titanic, da gab es ja dann auch so Grafiken manchmal, wo gezeigt wurde, in welcher Tiefe das zum Beispiel alles passiert ist. Und das fand ich auch immer so kaum vorstellbar. Also ich glaube, mein Gehirn hat nicht die Vorstellungskraft, sich das so richtig vorzustellen. Ich kann mir das immer nur so, ich kann es gar nicht erfassen irgendwie.
Ja, und ich finde, es passt ein bisschen zu unserem letzten Fall, wo ich auch schon kurz gesagt habe, dass ich so Settings von Schiffen, Kreuzfahrtschiffen auf dem Meer auch total, also dieses Gefühl, es ist ja nicht unbedingt gruselig, es ist halt eher so überwältigend fast ein bisschen, weil gerade wenn es auch zum Beispiel ein Verbrechen auf dem Meer gibt, dann wird ja auch oft einfach gesagt, ja, die Leichen findest du einfach nicht. Das ist halt so. Und die Vorstellung ist so, oh krass. Das ist einfach das ist einfach so, das akzeptieren wir, weil wir wissen, dieser Bereich, das Meer, ist einfach riesig, unfassbar tief und hat eine Kraft, die man wahrscheinlich auch gar nicht richtig einschätzen kann. Ja, da kommt man sich als Mensch auch so klein vor.
Ja, total. Das hatte ich auch, als wir in Dänemark waren und ich bin immer ins Meer gehüpft.
Ja.
Und kennt ihr diesen Moment, wo du dann schwimmst und das ist cool und auf einmal denkst du, oh mein Gott, ich schwimme gerade im Meer und dann gehst du ganz schnell zurück an den Steg, weil das einmal dann doch ein bisschen gruselig ist?
Ja.
Dieser Moment, wo du denkst,
Darüber habe ich auch nachgedacht, als du es gerade gesagt hast, vorhin mit irgendwie, also über Tiefe und so, weil ich habe das immer, wenn das halt in einem Meer ist, wo ich dann nicht auf den Boden gucken kann. Tatsächlich war das Wasser auf Sekundos so klar, dass du immer den Boden gesehen hast, egal wie tief du warst. Und da hatte ich das Gefühl dann nicht, weil sonst habe ich das auch immer, wenn ich dann nicht mehr meine Füße sehe oder so und denke so, oh mein Gott. Damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Ich habe eine ganz frische Empfehlung von heute Morgen, aber ich fühle mich schon bereit, es zu empfehlen, weil es ein bisschen was anderes ist. Ich gehöre noch zu den Leuten, die immer noch jeden Tag Wordle spielen. Also ich wache immer auf und dann gehört das immer zu meiner Routine. Ich habe einen Kaffee und dann spiele ich Wordle. Und dann habe ich heute, das gehört leider auch zu meiner Routine, das versuche ich kürzer zu fassen, gucke ich auch TikTok morgens. Heute war es aber gut, weil ich in einem TikTok ein anderes Spiel gesehen habe, beziehungsweise vorgestellt wurde, von dem ich noch nie gehört habe und ich wünschte, ich hätte es. Und zwar geht es um Wordle, also wie Mörder und Wordle. Und es ist so ein Spiel, erinnert mich ein bisschen an eine vereinfachte Version von so Cluedo. Es ist ein Spiel, in dem ihr jeden Tag so ein kleines Rätsel bekommt. Es gibt immer Verdächtige, es gibt Tatwaffen und es gibt Orte. Und ihr müsst immer rausfinden, wer den Mord begangen hat und bekommt dann so kleine Rätsel. So, der Täter hatte irgendwie braune Augen. Und dann geht ihr durch die Liste von Verdächtigen und könnt dann so mental gucken, es kann A, B, C sein zum Beispiel. Und ich habe das heute Morgen gespielt und ich fand es schon cool. Ich fand so, gerade wenn man vielleicht irgendwas kurz machen möchte, so ein bisschen Gehirnjogging am Morgen vielleicht. Und das kann man relativ fix machen. Es gibt ein Mini-Mördle, das ist ganz kurz. Und es gibt dann ein etwas längeres mit mehr Verdächtigen und so weiter. Und mir hat das voll Spaß gemacht. Und ich glaube, ich mache das jetzt morgens. Kommt jetzt dann nach Wordle oder so. Und wenn ihr vielleicht ein neues Spiel ausprobieren wollt, dann guckt euch das mal an.
Nice.
Ist aber auf Englisch, sollte ich noch vielleicht dazu sagen.
Ich habe keine Empfehlung, aber ich habe einen Hot-Tag.
Ja, dann kannst du den. Ich habe nämlich keinen Hot-Tag.
Das ist ein Hot-Tag, den ich vor einiger Zeit schon angekündigt habe. Und ich werde es jetzt ganz kurz machen, weil ich vor allem eure Gedanken zu hören möchte. Und zwar, Amanda und ich hatten damals ja auch drüber geredet recht lange. Und zwar ging es um die Frage, wer beim Date zu zahlen hat. Und da in dem Reel wurde gesagt, dass grundsätzlich immer die Männer zu zahlen haben. Und zwar, weil die Frauen ja schon so viel mehr für das Date ausgeben würden. Im Sinne von Nägel machen, Haare machen, Outfit, Make-up und dies und das. Und ich fand das interessant, dachte so, das ist doch übertrieben, das kann doch nicht ernst gemeint sein, so dass jetzt gesagt wird, Männer müssen per se immer bezahlen, weil die Frau ja schon so viel dafür ausgibt. Und dann habe ich in die Kommentare geguckt und alle waren so, ja, sowieso. Und dann meinte eine Frau so, ja, außerdem begibt sich die Frau in voll die gefährliche Situation. Und dann waren auch Männer, die meinten, ja, ich bin auch total glücklich, wenn ich bezahlen darf, damit dass ich die Gegenwart von so tollen Frauen genießen kann, was ich ein bisschen creepy fand. Und dann dachte ich so, habe ich sehr lange gesucht, bis ich eine kritische Stimme fand, die gesagt hat, also ich finde grundsätzlich A, trifft es nicht auf alle Frauen zu. B, kann man das auch nicht, finde ich, voraussetzen. Und B, und ich persönlich bin ja so, dass ich finde, dass es auf die Situation darauf ankommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person bin und ich habe viel Geld und ich lade eine andere Person ein, auch beim Date zum Beispiel, in ein Restaurant, was teuer ist, und habe das bestimmt, dann finde ich es vollkommen cool, wenn die Person dann sagt, hey, ich lade dich ein, dann zu sagen, hey, danke schön, das ist voll nett. Und beim nächsten Mal revanchierst du dich dann. So. Oder man sagt, hey, wir treffen uns irgendwo, machen das gemeinsam aus und wir teilen uns die Rechnung. Ja. Ich finde, oder man sagt, hey, weißt du was, du machst das, ich bezahle gleich die Drinks oder so. Ich finde, also grundsätzlich deswegen, meine Meinung ist nicht, dass man immer 50-50 aufteilen sollte. Ich finde, das kann man je nach Situation, nach finanziellen Mitteln und so auch total flexibel haben. Ich war nur wirklich schockiert, dass dann die gesagt wurde, ja, Männer müssen bezahlen, weil Frauen doch so viel mehr sowieso schon rein investieren in das Date und weil das so viel teurer ist. Und ich verstehe es, weil es wird so ein bisschen diese Anspielung auf diese sogenannte Pink Tax, dass Frauensachen zum Beispiel teurer sind und so. Aber gleichzeitig denke ich, irgendwie finde ich, setzt das an einem falschen Punkt an.
Ja, ich
und war ein bisschen schockiert.
Marike war sehr schockiert. Ich habe kurz vergessen, was das nochmal war. Aber jetzt, als du dann angeschnitten hast, weiß ich nicht, ist mir unser Gespräch wieder in den Sinn gekommen. Weil ich finde das auch so seltsam, weil es so komisch argumentiert, meiner Meinung nach. Ich kenne nämlich zum Beispiel, ich kenne TikToks, wo dann Frauen sagen, der Mann muss immer zahlen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr gängig und sehr normal ist. Und da habe ich auch meine Probleme mit tatsächlich, weil ich persönlich, auch wie du sagst, es eher von der Situation abhängig machen würde und auch das Gefühl gerne hätte, vielleicht zu gucken, auch gerade damit gar nicht dieses Gefühl aufkommen kann von, oh, wie der Mann jetzt in den Kommentaren gesagt hat, oh, der Mann bezahlt jetzt gerade für mich und das Date und das. Ich kann es nicht genau beschreiben. Für mich hat das einen etwas komischen Beigeschmack, wenn es automatisch immer so sein muss. Wenn man eingeladen wird, freue ich mich auch. Und ich würde auch nicht zum Beispiel Nein sagen. Ich würde aber auch immer anbieten zu zahlen, weil ich damit auch einfach kein Problem habe. Ich finde nicht, dass immer eine Partei zahlen muss. Erst recht nicht am Anfang. Gerade bei so einem ersten Date, wir kennen uns doch noch gar nicht. So, vielleicht lernen wir uns gerade erst kennen. Du bist mir nicht schuldig, ich bin dir nicht schuldig. Du bist mir nicht schuldig, weil ich mich schön gemacht habe. Genauso wenig wie ich, weil du vielleicht auch deine Sachen noch zur Reinigung gebracht hast. Ich glaube, das ist auch ein komisches Bild, was vermittelt wird. Weil es dann ja auch wieder heißt, ja, Männer achten gar nicht auf ihr Äußeres. Die kommen da stinkend ungewaschen an. Das stimmt doch auch nicht. Also
das fand ich auch ganz schlimm, was ich da in den Kommentaren gelesen hatte. So, ja, und die Männer machen sich auch nie Gedanken und so. Und ich plane alles und so, wo ich so denke, ich glaube, das kommt. Und das ist halt so, ich finde es halt immer so schade, wenn es so generalisierend passiert.
Genau.
Weil ich halt schon genau das Gegenteil oft erfahren habe. Ich glaube, mich stört einfach in solchen Situationen, wenn man so. Und natürlich ist es überspitzt dargestellt. Wenn man aber so allgemeine Verhaltensregeln halt am Geschlecht festmacht.
Ja.
So, oder am Gender.
Total.
Wenn man sagt, ja, das ist ein Mann, deswegen muss er bezahlen. Hey, was ist, wenn die Frau mehr verdient und sagt, hey, ganz ehrlich, du bist Student, ich bin Anwältin, natürlich lade ich dich jetzt ein und so. Und,
Wenn ich an diese Diskussion denke, dann gerade in einem eher vielleicht nicht so offenen oder in so Gesprächen, wo man weiß, okay, die Fronten sind ein bisschen verhärtet, wird ja gerne von Männern gesagt, aha, Feminismus, aber dann zahlen soll ich trotzdem beim ersten Date. So, es wird ja oft genannt in so einer, in einem ungesunden Austausch, würde ich sagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass vielleicht so eine Reaktion zu sagen, naja, natürlich zahlst du, weil ich muss mich ja schöner machen, ich verdiene vielleicht sowieso weniger als Frau, bla bla, dass das genutzt wird als quasi Argument in einem feministischen Kontext.
Ja, absolut.
Ohne, dass man sich eingestehen muss und dann aber auch sagen kann, ja, ich will halt, dass du zahlst, aber nicht, weil ich das einfach will, sondern weil das ist feministisch, weil ich habe ja sowieso alles andere schon gemacht. Und ich glaube, damit verfehlt man einen Punkt, glaube ich, fühle ich.
Ja. Und vor allem, weißt du, was ich mich auch drüber nachgedacht habe, und das natürlich jeder Person selbst überlassen, aber ich glaube halt auch, dass die Frauen, die sich für ein Date dann wirklich so schick machen, würde ich behaupten, ich weiß es nicht, in den meisten Fällen vielleicht auch Frauen sind, die, ich meine, zum Beispiel Nägel machen. Ich meine, vielleicht gibt es Frauen, die das extra machen, aber ich glaube, dass die meisten Frauen, die sich Nägel machen lassen, so professionell, das auch regelmäßig machen.
Ja.
So selten nur so, ich habe jetzt ein Date, dafür gebe ich jetzt 40 Euro für die Nägel aus und am nächsten Tag will ich es nicht mehr haben. Feministischer wäre es eher zu hinterfragen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen das Bedürfnis haben hätten, sich für ein Date so viel da rein zu investieren, um schön zu sein und warum Männer das dann nicht machen vielleicht. Wobei ich nicht unterstellen möchte, dass Männer das nicht machen, sondern nur, wenn das der Gedanke ist, dass es nur Frauen machen und Männer machen gar nichts, dann wäre doch das der Punkt, wo wir ansetzen.
Genau.
Und das anfangen müssen zu dekonstruieren, dass dieser Druck auf Frauen lastet.
Ja.
Naja, ich bin richtig gespannt auf eure Gedanken. Amanda und ich haben da auch schon sehr viel länger auch und viel tiefer noch mit vielen. Es gibt, glaube ich, ganz viele Aspekte, deswegen, aber ich glaube, es ist ganz gut, vielleicht, wenn wir nicht über alle reden, weil ihr bestimmt nämlich spannende Ideen habt. Deswegen.
Ja. dann beenden wir damit die Folge. Wir sind sehr gespannt, was ihr sagt zum Fall, zu den Hot Takes. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies and Crime.
Tschüss.